Das erste Halbjahr 2023 ist rum. Wir haben es überstanden. Wir haben jede Menge Spiele gespielt und wir haben 5 Sorgenkinder aus dem letzten Halbjahr, die wir analysieren müssen, die wir nochmal ein bisschen auseinandernehmen müssen. Ein paar davon sind tatsächlich auch rausgekommen. Bei ein paar davon haben wir nur mehr Infos erfahren, wie es so oft in diesem Format ist. Aber wir haben jetzt nicht nur diese 5 Spiele, auf die wir zurückblicken werden, sondern wir haben natürlich dann in der nächsten Folge, so viel kann ich als Spoiler schon mal reinwerfen, 5 Sorgenkinder für die nächsten 6 Monate. Also freut euch auch darauf schon mal. Aber jetzt wollen wir zurückblicken. Wir haben zum Jahreswechsel, also in der letzten Ausgabe vor 6 Monaten, 5 Spiele rausgesucht, wo wir dachten, naja, wenn die im ersten Halbjahr rauskommen, dann könnten die vor Herausforderungen stehen. Nicht unbedingt, dass es schlechte Spiele werden müssen, nicht unbedingt, dass sie sich schlecht verkaufen, aber es gab bei jedem Gründe genug zu sagen, da sind Fragezeichen oder Ausrufezeichen dran. Und Michael Graf war ganz fleißig und hat sich diese 5 Spiele nochmal angeschaut, nochmal durchanalysiert und jede Menge Infos mitgebracht, um rückblickend sagen zu können, hatten wir eigentlich recht mit unseren Befürchtungen oder nicht. Auch da Spoiler-Alarm. Ja. Hatten wir. Wie immer.
Genau, ich würde gerne an der Stelle erleichterte Grüße sagen, aber es stimmt nicht immer, es stimmt nicht immer. Das erste Spiel auf der Liste ist allerdings eines, wo man immerhin sagen kann, na, es ist ja schon ganz gut geworden eigentlich.
Ich denke mal, du sprichst von Diablo 4, weil alles Nächste, da sage ich noch nicht.
Keine Spoiler.
zu spät. Zurück, drehen die Uhr. Diablo 4, es war, glaube ich, wenn ich mich richtig zurückentsinne an unsere Gespräche vor 6 Monaten, es war gar nicht unbedingt so ein großes Sorgenkind, was das Spielerische anging. Genau. Da waren wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich sehr gut und sehr solide werden würde. Aber es gab sehr, sehr viele Fragezeichen drumherum. Und mit welchem wollen wir denn anfangen? Sollen wir gleich zum Shop springen oder erstmal Open World oder erstmal Verkaufszahlen?
Ich würde die Leute mal sanft reinheben, ja, mit den guten Nachrichten, weil Diablo ist ja ein super Spiel geworden. Wir haben dem nicht umsonst 89 Punkte gegeben, auch weil es das bestätigt hat, was wir schon in den Vorabversionen ja spielen und sehen konnten. Also es hat eine überraschend gute Story, muss man sagen, für ein Diablo. Es hat natürlich ein super Gameplay, es fühlt sich gut an und es war auch nie zu befürchten, dass dieses Spiel irgendwie zu wenig Interesse da draußen wecken könnte, weil es das schnellst verkaufte Spiel der Blizzard-Geschichte geworden ist, hier Diablo 4. Also man weiß nicht ganz genau die Zahlen, man hat aber den Vergleich, Diablo 3, das bislang schnellst verkaufte Spiel der Blizzard-Geschichte, hat sich 3,5 Millionen Mal verkauft in den ersten 24 Stunden. Diablo 4 jetzt also noch mehr. Und man spricht so schätzungsweise von 4 bis 5 Millionen Mal. Man muss dazu sagen, Diablo 3 ist ja damals initial auch erstmal nur für den PC gekommen. Diablo 4 jetzt Multiplattform. Nichtsdestotrotz, also sie vermelden Rekorde, was das angeht. Eine Woche nach Release standen da schon 666 Millionen Dollar Umsatz. Wahrscheinlich mehr, aber man kommuniziert halt die schöne Zahl, einfach wenn es um Diablo geht. Man muss dazu sagen, diese 666 Millionen, die sie da angekündigt haben, haben sich zusammengesetzt, nicht nur aus Verkäufen, also Leuten, die das Spiel an sich gekauft haben, sondern auch aus Mikrotransaktionen. Und da sind wir schon beim Shop. Hurra!
Die können wir jetzt ja umbenennen, die heißen ab sofort Makro-Transaktionen.
Ja, Mann, es ist so richtig. Ja, also sie sind alles andere als Mikro, was wir gesehen haben.
Ich hab,
in diesem Shop von Diablo 4.
Ich habe letztens mit einem Kollegen haben wir ein altes Spiel gespielt, wo uns daran erinnert, dass man früher, das waren auch keine Mikrotransaktionen, aber früher, vor wahrscheinlich bevor die meisten unserer Zuschauer jetzt hier gerade geboren sind, hat man als Mikrotransaktionen sogar Sprachausgabe gekauft. Mal gucken, wann sich der Kreis wieder schließt und wir so einzelne Features nachkaufen. Ich habe es jetzt gesagt, ich weiß, im nächsten Spiel wird es wahrscheinlich drin sein. Irgendjemand hat es gehört. Ach, man könnte Sprachausgabe. Oh, die Idee kannte ich noch gar nicht. Nee, jetzt werden Pferderüstungen wieder verkauft. Also auch der Kreis hat sich wieder geschlossen. Nur, dass ein bisschen Inflation dazugekommen ist, sogar mehr als unsere normale Inflation. Was waren das jetzt? Über 20 Euro zum Teil für Skins?
Ja, für so ein Rüstungsset zahlst du zum Teil über 20 Euro, was schon, also ne, es setzt halt einfach auch neue Maßstäbe, also nicht unbedingt neu im Sinne von, das gab es noch in keinem anderen Spiel, aber es senkt einfach für Leute, die sich damit beschäftigen, natürlich auch diese Preissensibilität. Naja, ein neues Rüstungsset, also rein digitales Set, was ja nicht irgendwie auch besondere Vorteile bringt. Das wird schon 20 Euro wert sein, wenn es cool ausschaut. Nee, das ist es nicht. Ne? Also 20 Euro für ein Rüstungsset ist schon sehr viel, zumal es ja dann auch wundervolle Vergleichsvideos gab, wo man gesehen hat, ein paar von diesen Sets gibt es so ähnlich schon im Spiel, in ein bisschen anderen Farben und vielleicht ein bisschen andere Ausprägung, aber so einzigartig sind sie dann nicht mal und du gibst so viel Geld dafür aus. Also, ja, das ist das eine. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass Blizzard auch in der Entwicklung gemerkt haben muss, dass es in einem Diablo Grenzen gibt irgendwo, was die Anzahl der Dinge angeht, die man verkaufen kann. Mhm. Deshalb gibt es ja auch noch so Sachen wie Grabstein-Animationen. Was ja nichts, also ich will doch nicht meinen Grabstein irgendwie besonders designen. Ich will meinen Grabstein nicht mal sehen in einem Diablo. Plus Emotes. Oh mein Gott, wer benutzt, also ich. Es gibt ja Leute, die mögen Emotes und ich verstehe, dass es halt lustig ist, sich da ein bisschen Zeichen mitzugeben im Spiel. Aber auch, also ich würde niemals Geld ausgeben für ein Emote, aber du siehst halt, nee, Blizzard versucht irgendwie aus allem, was immerhin nicht spielerischer Vorteil ist, also das haben sie hoffentlich mitgenommen aus Diablo Immortal, dass das zumindest in einem Vollpreis-PC und Konsolen-Diablo nicht akzeptiert werden würde. Aber sie versuchen alles andere irgendwie da reinzuquetschen, mit dem man Geld verdienen kann. Ach, ja, und ich, also.
Aber wenn du. Also, wenn du sagst, von wegen, ja, das ist das nicht wert, ne? Ich meine, den Wert entscheidet ja am Ende dann doch der Markt. In so einem Fall, eine Prada-Tasche ist meiner Meinung nach das Geld auch nicht wert. Da kann ich auch einen YouTube-Beutel nehmen. Ist nicht so wild, erfüllt dieselbe Aufgabe am Ende. Aber irgendjemand entscheidet, nee, für das eine wird halt ganz viel Geld ausgegeben und das andere kaufe ich mir 50 Cent im Supermarkt dazu. Ja. Aber was ein interessanter Punkt ist, weil du gerade meintest, von wegen, dass das Preisgefüge oder das Gefühl für das Preisgefüge sich verändert. Hm. Glaubst du, das ist jetzt ein Spekulationsbereich, muss ich ganz klar sagen. Aber glaubst du, dass das tatsächlich ein durchdachter Hintergedanke ist, dass man sagt, wir packen ein paar Sachen rein, die wissentlich exorbitant zu teuer sind, damit andere Sachen, also wenn ich jetzt so für 20 Euro eine Skin habe, und dann aber mal welche für 5 anbiete oder dann mal sage, jetzt gibt es einen Sale, für wo es die für 10 gibt, dass man tatsächlich schon mit dieser psychologischen Erwartung rangeht, zu sagen, ja, dann werden die Leute denken, oh, das ist ja günstig, da kann ich ja jetzt mal zugreifen. Ich meine, wenn man überlegt, wie viel Psychologie heutzutage in Videospielen, gerade in den Verkaufsstrategien drinsteckt, ist das ein bewusster Vorgang?
Natürlich, das ist ja aus dem Lehrbuch der Online-Shops. Ne, natürlich hast du unglaublich teure Sachen, damit andere Sachen daneben einfach günstiger und verlockender ausschauen. Gleichzeitig hast du natürlich Zahlen und Statistiken, wo du siehst, auch die teuren Sachen werden gekauft und wie oft werden sie gekauft. Ich glaube, nichts ist Zufall in diesem Shop. Blizzard wird das sehr genau analysiert und austariert haben. Ich meine, sie haben ja auch in diesem gesamten Activision-Verbund nicht nur die Call of Duty-Leute, mit denen sie über einen Cosmetic-Store reden können und wie man das am besten umsetzt. Sie haben ja auch King, ne, die Candy Crush-Macher, die sehr viel Mobile-Erfahrung haben und da halt mit Mikrotransaktionen. Also selbstverständlich nutzen sie auch da solche Tricks. Es gibt ja dann auch so Kaufpakete, die man nicht gegen dieses Platin kaufen kann, sondern direkt gegen Geld. Ne, dann steht da halt nicht, das kostet 1000 Platin, sondern du kriegst das Druiden-Set Sonderangebot jetzt für 6,99, ne, was ja nicht nur diese Währungsverschleierung ist. Moment, 6,99, wie viel ist denn das jetzt im Platin? Sondern gleichzeitig halt auch noch ein direkterer Anreiz. Ah, dann muss ich ja vorher gar kein Platin kaufen, sondern kann das einfach als Sonderangebot direkt kaufen für den Preis, den es halt dann kostet. Also all diese Tricks sind da natürlich auch wieder mit drin. Und es wird einfach dadurch auch normalisiert. Ne? Wir haben hier ein Vollpreisspiel. Ja, es ist ein Online-Spiel, ne? Multiplayer-MMO-Charakter. Aber es ist inzwischen völlig normal, dass da dann so ein Shop drin steckt. Was auch eine Sorge ist, die ich bei einem Spiel noch mit einfließen lassen muss, über das wir gleich reden, das noch nicht erschienen ist, aber eventuell auch so einen oder einen ähnlichen Shop bekommen könnte. Und das gibt einem einfach kein gutes Gefühl. Ja. Ich meine, ich verstehe ja Blizzard, wenn sie sagen, okay, wir wollen das weiter supporten und wir müssen irgendwie Geld damit verdienen. Aber wir beide sind alt genug, um jetzt hier sitzen und sagen zu können, ja, aber dann mach doch halt geile Add-ons. Ich weiß, dass die Welt heute anders funktioniert und dass Kosmetik, Mikrotransaktionen und Makrotransaktionen in dem Fall komplett normal geworden sind. Auch für eine ganze Generation von Menschen, die Videospiele spielen. Man muss ja nur Fortnite, Call of Duty und Co. anschauen. Ja. Also es ist was ganz Übliches einfach heutzutage. Aber es ist, naja, Diablo hat es jetzt auf jeden Fall. Ich sehe meine Sorge zumindest in der Hinsicht bestätigt. Ich sehe sie immerhin unbestätigt oder nicht so bestätigt, wie sie hätte sein können, beim Thema, wie nervig ist der Shop. Ja. Weil immerhin ist der Shop in Diablo 4 Noch, ne, muss man dazu sagen, Disclaimer, noch, wer weiß, was passiert. Und wir haben ja die Tradition hier auch in diesem Sorgenkinder-Format, dass alle Dinge, die wir irgendwie ansprechen, wo wir sagen, noch ist es so, während wir sprechen, geändert werden, bis das Video dann erscheint, sodass wir dann dastehen und auf uns gezeigt wird und gesagt, haha, ihr Trottel. Ne? Also noch ist der Shop im Spiel relativ zurückhaltend, er wird dir nicht sofort in die Fresse gedrückt, wie in einem Fallout 76, wo sofort der Shop-Bildschirm, das ist neu im Atomic Store, ne, aufgeht, wenn du ins Spiel gehst, sondern hier geht's noch. Also immerhin, das ist okay.
Aber ganz kurz dazu eine Sache noch, wegen diesem, von wegen, ja, Shop wird einem nicht aufgedrängt, und weil das ist ja oft ein Argument so von wegen, ja, es sind ja nur Cosmetics, du musst das nicht kaufen, und zu einem gewissen Grad ist das auch immer meine erste Reflexantwort, so von wegen, eigentlich ist es ganz gut, weil die können damit noch Geld verdienen und man muss das nicht, ich als Spieler, ich kaufe mir das einmal, ich werde das einmal durchspielen und dann werde ich auch genug davon haben und ich werde da niemals für irgendwas zusätzliches Geld ausgeben, weil ich es einfach nicht brauche. Und das ist dann oft so ein bisschen so das Argument, von wegen, man soll sich da nicht drüber aufregen über diese ganze Geschichte. Aber eine Sache, die vielleicht ein bisschen übersehen wird bei solchen Geschichten, ist, dass das auch die Art und Weise der Spiele verändert. Und dass das Einfluss auf das Gameplay-Design hat. Das hatten wir früher mit den Ubisoft-Spielen, die einfach schon auch so ein bisschen designt waren, dass sie ein bisschen zu lange gebraucht haben für manche Sachen. Dass es vielleicht doch irgendwie, dass du schneller an diesen Punkt kommen kannst, wo du dann einfach entnervt warst, wo du gesagt hast, ah komm, dann hole ich mir jetzt den XP-Boost und dann ist das gemacht. Ich meine, Mobile-Spiele sind ja komplett nur auf diese ganze Mechanik gebaut. Hattest du beim Diablo-Spielen bislang irgendwann mal das Gefühl, dass der Shop tatsächlich dem Game Design geschadet hat in seiner, also fühlt sich irgendwas zu lang dadurch an, fühlt sich irgendwas zu sehr, naja, so Game Pass mäßig so ab. Also der Game Pass hat uns ja beigebracht, dass wir dafür bezahlen, arbeiten zu dürfen in Spielen. Das ist ja schon, was da ein psychologischer Trick passiert ist in den letzten 10 Jahren und eine ganze Generation von Spielern aufgezogen wird mit der Idee, Spiele sind zum Arbeiten da. Das ist ja schon Wahnsinn, dass sie das geschafft haben. Also das ist ja schon total irre, wenn man jetzt mal so die Remakes der letzten Monate spielt, die aus einer alten Generation kommt und plötzlich merkt, ach so, Moment, ein Spiel kann auch von Anfang an einfach nur auf Spaß designt sein. Das ist ja völlig irre. Spürst du irgendwas davon in Diablo? Auf der Designseite?
Den Battle Pass meintest du, glaube ich, gerade, oder?
Was habe ich gesagt?
Game Pass.
Entschuldigung, ich meine den Battle Pass, ja. Also ich meine diese, dass die Spiele sehr darauf aufgebaut sind, halt irgendwelche Balken hochschieben zu lassen, immer wieder sehr in die Länge gezogene Beschäftigungstherapien einzubasteln. Spürst du irgendwas davon in Diablo?
Ja, ich meine, der Battle Pass, der für die Seasons kommen wird, ist ja eines der ersten Beispiele dafür. Ne? Sie bauen auch diese Mechanik mit ein. Und ja, natürlich gibt's einen kostenlosen Battle Pass und dann einen kostenpflichtigen mit mehr Belohnungen und dann einen noch teureren, wo man sogar Levels noch überspringen kann, damit's noch schneller geht. Jetzt ist Diablo aber ein Spiel, was im Herzen sowieso viel Grind trägt. Mhm. Den habe ich früher auch schon hingenommen in dem Diablo 2, dass ich irgendwie 2000 Stunden gespielt habe und es war okay für mich. Deswegen würde ich ihm das jetzt zumindest diesen Grind- und Arbeitscharakter in Anführungszeichen nicht zu sehr zum Vorwurf machen. Meine Befürchtung ist halt, wie du aber richtig sagst, dass ein Shop verändert ein Spiel und er kann Designphilosophien verändern. Und ein Beispiel dafür ist etwas, was unser Autor Sascha Penzhorn gerade geschrieben hat über Call of Duty Modern Warfare 2, nämlich dass in dessen Shop immer mehr, ja, ich sag mal, so abgedrehtere Sachen landen. Ne? Also Modern Warfare 2 sollte ja eigentlich ein bodenständigerer Militärshooter sein und plötzlich hast du irgendwie Obstskins für Granaten, irgendwie Ananaskin oder sowas für Granaten und du hast Leute, die so Flammenkostüme anhaben und sowas. Und er meinte halt so, so augenzwinkern auch ein bisschen, komischerweise steht immer so jemand mit in der Gruppe, wenn man ins Matchmaking geht. Also das Matchmaking wirkt zumindest auf ihn so, als würde es immer natürlich gezielt jemanden mit reinlosen, der sich irgendwelche Kosmetiksachen gekauft hat, damit man sie auch sieht und vielleicht auch haben möchte. So, und auch das, ne, wer weiß, ob es stimmt, kann ich jetzt nicht belegen, weiß man nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Und auch das heißt ja dann, okay, wenn du in Diablo 4 halt in Zukunft in dieser Shared World unterwegs bist, wer sagt denn, dass da nicht irgendwo ein Algorithmus im Hintergrund rumwerkelt, der sagt, hey, der Typ, den du gerade getroffen hast, schau mal, der stirbt und er hat einen richtig geilen Grabsteinskin gekauft. Den willst du sicher auch im Shop. Mhm. Ne, wie auch immer, also es kann halt so die Designphilosophien wegdrängen von dem, was eigentlich der Kern des Spiels sein soll, der Gameplay-Loop sein soll, hinzu, wie bringe ich Leute dazu, was zu kaufen.
Ja, spannend. Also, was du gerade auch gesagt hast, dieses von wegen, auch das Zeigen hat sich ja geändert. Dieses zeige dich, wie du bist. Und das ändert ja auch wie Spiele zum Beispiel aussehen, mit, dass sie möglichst auch Hubs haben sollten, wo sich die Leute selbst in einem Ego-Shooter, selbst bei einem Destiny, an einem Hub sollten wir uns lieber von draußen dann sehen, dass wir irgendwie mal unsere Klamotten und so Sachen sehen. Ne? Und das ist, da passiert im Hintergrund schon auch in den Gedankenwelten was, wenn das eine Rolle spielen muss und soll. Muss nicht immer heißen, dass das Spiel dadurch schlechter wird. Aber man kann es nicht so leicht weglösen mit der Antwort, ich muss mir ja nichts kaufen. Ja. So einfach geht das nicht.
Exakt. Und vor allem die zweite Sorge, die wir ja auch noch hatten, um die auch nochmal aufzugreifen, ist eine, die damit zusammenhängt, nämlich die Open World. Ne? Mhm. Kann mir Blizzard wirklich eine inhaltliche Begründung dafür geben, dass dieses Spiel eine Open World besitzt? Und ich sage jetzt, wo ich es habe, nein, kann es nicht. Für mich ist, also ich bin da jetzt ein bisschen, ich bin da sehr einseitig tatsächlich, aber für mich ist die Open World in Diablo 4 eine Monetarisierungsentscheidung und keine Entscheidung für das Gameplay. Ich sage, ja, sie sieht gut aus und ja, es kann Spaß machen, mal irgendwie dich durchzubewegen, dann ist irgendwo ein Schatzgoblin, dem rennst du nach, stolperst dabei in ein Event, da ist vielleicht dann gerade noch jemand mit beschäftigt, dann hilfst du dem und dann habt ihr ein bisschen Spaß und du hast ein bisschen Zeitvertreib und ein bisschen Zerstreuung. Insofern, also es ist nicht alles schlecht, ne? Es kann schon Spaß machen, dich damit zu beschäftigen. Zum allergrößten Teil ist es aber müßige Lauferei in dieser Welt. Was man ja schon allein daran sieht, dass sie jetzt in einem Patch diese Teleport-Funktion nachgeliefert haben für Dungeons, wo ich schon in der Beta oder noch davor gesagt habe, es wird mir im Endgame unfassbar auf den Sack gehen, zu jedem Dungeon reiten zu müssen. Und dann zum nächsten und dann zum nächsten, weil es da keine Teleportpunkte gibt. Jetzt gibt es immerhin dann die Option, dich mit einem Siegel direkt zu dem Dungeon zu teleportieren. Das war Blizzard doch vollkommen klar. Ja, also Blizzard muss ja selbst da gesessen haben bei seinen Playtests und gesehen haben, die Leute wollen da direkt hin teleportieren. Mhm. Diablo war schon immer ein Effizienzspiel. Ich will schnell natürlich Dinge machen, die sich wiederholen, ne? Den Grind und so, das ist klar. Aber ich will das schnell hintereinander wegfrühstücken können, sozusagen. Ja. Haben sie aber nicht eingebaut. Und warum? Damit Leute sich durch die Welt bewegen und mit ihrer Welt interagieren. Mhm. Und jetzt ist halt dann diese Teleport-Funktion sozusagen das Eingeständnis, dass es irgendwie wahrscheinlich doch nicht so viel Spaß macht, mit dieser Welt zu interagieren. Oder dass sie eingesehen haben, vielleicht ist es doch besser, man gibt den Leuten das, was sie brauchen, möglichst komfortabel, als sie dann durch die Pampa zu schicken. Plus, man sieht ja sogar, dass es auch ursprünglich mal noch anders geplant war, weil der Pferdehändler ist einer der ersten Händler, die du triffst. Der erste überhaupt, den du triffst, wenn du in die erste große Stadt kommst. Mhm. Und dann sagt dieser Pferdehändler zu dir, ach so, ja, Pferde, nee, gibt's hier noch nicht. Und dann musst du erst Kapitel 4 irgendwie in der Story erreichen oder sowas.
Ich wette, also ich hoffe ehrlich gesagt darauf, dass sie das auch noch ändern. Also, dass sie den auch irgendwie früher zugänglich machen. Weil bei mir tatsächlich der Gedanke an die Open World, wie du sagst, so hübsch die ist. Ich habe die Beta gespielt und ich fand das so hübsch. Also, wie unglaublich schön die Lichteffekte auch sind. Und ich hätte so gern ein Diablo jetzt mal mit einer Schulterkamera, weil es so schön aussieht. Ja, in den Zwischensequenzen wird die Grafik noch mal ein bisschen aufgeschönert, wie es oft ist in Ingame-Sequenzen. Also es ist mehr und bessere Lichtberechnung drin. Aber grundsätzlich die Grafik von der Qualität, das würde auch als Third-Person-Action-Spiel mal gehen. Und es wäre cool, mal so eine Art von Action-Spiel mal kein Souls zu haben, sondern ein wirklich Haus einfach alles raus Action-Spiel zu haben. Und das fand ich wirklich toll, auch wie du meintest, dass die Story irgendwie einen zumindest am Anfang ein bisschen intensiver mitnimmt. Das hat mich auch überrascht, fand ich alles cool. Aber ich drücke mich jetzt noch davor, die Vollversion zu spielen, weil ich keinen Bock habe. Ich habe jetzt schon keinen Bock, nochmal durch dieselbe Open World zu rennen, durch die ich schon in der Beta gerannt bin. Weil diese Wege und so, ist es für mich jetzt schon dieses, wer spielt denn das mit mehreren Charakteren, mehrmals diese Welt ablaufen, diese immer gleiche Welt. Ja. Das ist für mich so die Definition von Arbeit. Also ich warte momentan darauf, dass vielleicht tatsächlich dieses Mount-Geschichte ein bisschen früher dann kommt. Aber ja, also ich fand das schon in Diablo 3, die offenen Gebiete, dieses Abgrasen, dass du ja dann so dieses abarbeiten, wie so ein Rasenmäher. Als würdest du mit einem Rasenmäher durch die Welt gehen und die Welt nach Loot abmähen. Weil ich konnte dann auch nicht irgendwie einen Weg unberührt lassen oder so. Das schaffe ich psychologisch nicht. Aber das hält mich jetzt momentan, merke ich, davon ab, tatsächlich weiterzuspielen, weil ich keinen Bock habe, nochmal diese Open World zu erarbeiten. Und dann überlege ich halt eher, spiele ich vielleicht doch und ich sage es, ein Wolzen. Was geradliniger ist. Was naja, aber auch schneller auf den Punkt kommt. Muss ich mir auch sagen. Das habe ich, ja. Ich finde, Diablo, also zumindest, wie gesagt, ich habe nur die Beta gespielt, aber ich glaube, soweit ich es gelesen und auch gehört habe, so doll hat sich es in der Vollversion jetzt nicht geändert. Es dauert relativ lange, zumindest bei meinem Rogue war das so, bis der halbwegs interessant wird vom Spielerischen her. Ich fand den anfangs sehr, es hat relativ lange gedauert, bis der mal richtig knallte. Also, was ich richtig so dachte, wow, jetzt geht's hier mal richtig. Und klar, dann ist natürlich immer dieses, ja, die soll man ja ewig spielen, die Spiele. Und das ist ja, der Endgame ist ja sowieso das Wichtigste. Und was man die ersten 50 Stunden im Spiel macht, ist sowieso egal. Das sollte gar nicht mehr zählen. Man sollte jemanden, in Zukunft verkaufen wir die ersten 50 Stunden des Spiels gar nicht mehr. Also dieser Gedankensatz, das finde ich so furchtbar, dieses von wegen, nur Endgame ist wichtig. Leckt mich am Arsch, für Endgame habe ich überhaupt keine Zeit. Wenn das Spiel nicht in den ersten 5 Stunden Spaß macht, dann brauchst du auch nicht nach 50 Stunden Spaß machen, mit Ausnahme von sowas wie X4 oder so. Oder also Spiele, wo du wirklich erstmal verstehen musst, wie das funktionieren soll oder so. Aber ein Diablo, also entweder ist gerade von Anfang an oder geht nach Hause. Aber ich weiß, ich bin zu streng.
Ich mag ja das Endgame. Ich bin da ja ein riesen Fan von. Ich meine, ich habe die alten Diablos schon ewig gespielt, die ja offiziell nicht mal ein Endgame hatten, aber ja. Ich mag einfach Grind und bessere Items. Was ich halt dann bei dieser Open World, was bei dieser Open World ja scheinbar auch Design- und Gameplay-technisch gekippt ist, war ja wohl die Absicht, schätze ich zumindest, deswegen sage ich, es ist eine Monetarisierungsentscheidung, dass du einfach mehr Zeit in diesem Spiel verbringen musst. Und je mehr Zeit du in dem Spiel verbringst, das weiß man auch aus Statistiken, desto höher steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwann auch noch mal irgendwas kaufst in dem Shop, weil du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie 300 Stunden in dem Spiel verbracht, da kann ich ja auch mal 20€ ausgeben für ein Rüstungsset oder sowas. Mhm. Also, ne, die Idee ist einfach nur, möglichst lang dich in dieser Welt zu halten, aber das, wie sagt man denn auf Deutsch, das backfired, da stolpern sie halt dann drüber, ja. Ne, weil es dazu führt, dass Leute vielleicht dann sogar eher gelangweilt sind und mit dem Spiel aufhören. Deswegen sieht man jetzt halt so Effekte in die andere Richtung, dass sie das wieder ein bisschen rückgängig machen mit manchen Sachen. Was mich nicht so sehr belastet, wie ich befürchtet hatte, ist immerhin die Shared World. Mhm. Weil ja, okay, kann man immer noch sagen, die Shared World gibt es halt, damit man andere Leute mit ihren tollen Cosmetics sieht oder so. Würde ich jetzt nicht komplett von der Hand weisen, den Vorwurf. Aber sie ist immerhin nicht außerhalb der Hubs und der Städte völlig überladen mit Leuten. Also es fühlt sich immer noch trotzdem nach einem Diablo an, mit einer recht lebensfeindlichen Umgebung und nicht, ich muss für die Quest-Monster anstehen oder sowas, wie es in MMOs ja teilweise ist manchmal. Und ja, auch in den Hubs ist es natürlich für die Immersion nicht unbedingt hilfreich, wenn Monsterkiller 57 neben dir steht oder Superschläger 13, ja, oder so. Aber es ist noch okay.
Ja.
Also ich hätte befürchtet, dass es noch schlimmer wird und einfach noch überfüllter und so.
Ja. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, zwei Sachen muss ich noch kurz sagen zu Diablo, ich meckere ja immer viel, aber zwei Sachen finde ich auch richtig geil. Nummer 1, dass die eigene Spielfigur spricht. Mhm. Das finde ich so gut. Und Nummer 2, wie unglaublich gut sich dieses Spiel mit dem Gamepad anfühlt. Nämlich, weil du, nicht 2 oder 3 ich glaube, es gibt insgesamt 4 Bewegungsgeschwindigkeiten, aber es gibt nicht nur langsam und schnell gehen mit dem Stick, sondern wenn ich den Stick ganz leicht nach vorne drücke, dann bewegt sich die Figur auch ganz leicht nach vorne. Also es ist quasi, der Stick wird in seiner Bewegung analog übersetzt und oft, auch gerade in so einer Art von Spielen, werden die eher nur Dialog übersetzt. Das heißt, ich drücke den Stick in eine Richtung und dann habe ich vielleicht noch Glück und unterscheide zwischen Gehen und Rennen und das war's dann schon. Das ist zum Beispiel bei Wolzen einfach total doof. Aber bei Diablo, je doller ich den Stick nach vorne drücke, umso schneller geht meine Spielfigur. Und es ist leider keine Selbstverständlichkeit, dass Spiele das gut können, dieses Körpergefühl rüberbringen. Und Diablo macht das so gut und fühlt sich dadurch so plastisch und greifbar an. Das hatte jetzt zum Beispiel Final Fantasy 16 hat das auch fantastisch. Und dafür bin ich, wer jetzt noch mit einem Action-Rollenspiel rauskommt, was man auch im Gamepad spielen kann, und das nicht drin hat, ist sofort 10 Punkte weniger, meiner Meinung nach. Weil es geht halt nicht. Wenn einer dann mal so einen Standard setzt, das ist, da brauchst nicht mehr kommen. Also es wäre, als würde jetzt ein Shooter kommen und sagen, aber wisst ihr was, wir lassen die Tastatur, machen wir auf die Pfeiltasten und mit dem Numpad schaust du dich dann um. Und Pfeiltasten ist Bewegung. Wir lassen euch auch nicht umlegen, die Tasten. Das ist so, nee. Also da gibt's keinen Weg mehr dran vorbei. Das ist so gut einfach. Und man muss es nur, in Anführungszeichen, nur kopieren für andere Entwickler. Aber es ist genau wie gute Kameraführung und gute Kameraumsetzung. Das kann ein Spiel ein Genick brechen, wenn das nicht drin ist. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Man kann da gar nicht genug Zeit reinstecken. Also Diablo, fantastisch, was das angeht.
Ja, und du hast eine wunderbare Brücke gebaut zu unserem nächsten Spiel, weil du gesagt hast, deine Spielfigur spricht. Leider ist deine Spielfigur halt ein Vollpfosten in Diablo 4, finde ich. Also,
soweit habe ich noch nicht gespielt, zum Glück.
Okay, ja, okay, dann also er oder sie lässt sich immer ein bisschen zu leicht so sagen, was zu tun ist, habe ich das Gefühl. Und ist nicht so, okay. Egal, aber das führt uns zu unserem nächsten Spiel, nämlich Forspoken, wo man auch viel drüber diskutieren kann, dass es gut wäre, wenn Figuren weniger sagen würden.
Ja, lustigerweise, dieses Jahr haben wir gleich zwei Spiele gehabt, wo Figuren unerträgliche Charaktere hatten und unerträgliche Scheiße gelabert haben. Das eine war die Hauptfigur von Atomic Heart. Ein Spiel, was ich ansonsten gut fand. Also es hat mir wirklich gut gefallen, bis auf das fehlende Raytracing, was ein Witz war. Aber ansonsten hat mir das echt gut gefallen über weite Strecken. Es ist ein gut designtes, optisch einladendes Spiel. Und Forspoken.
Oh ja. Und wir können an der Stelle ja auch vielleicht noch mal die oberste Direktive dieses Formats wiederholen. Ja. Wenn ein Spiel mal in den Sorgenkindern war, wir machen das ja jetzt schon seit 2017, glaube ich, bei GameStar Plus. Wenn ein Spiel einmal hier war, dann kann es nicht noch mal hier wieder reinkommen, sozusagen, weil wir fair sein wollen und alle immer nur einmal trashen wollen, beziehungsweise besorgt über sie sprechen wollen. Und Atomic Heart hatten wir auch schon drin. Ich sehe das genauso, ging mir genauso mit dem, was deine Figur da labert. Ja, und bei Forspoken ist halt, ich finde, Forspoken ist generell wahnsinnig unbeholfen in Storytelling, Worldbuilding, Inszenierung, fast noch unbeholfen als ich dabei, deutsche Begriffe zu finden für Erzählkunst und Weltenbau. Also wahnsinnig ruppig fühlt sich das an, allein wie die Übergänge sind und wie oft Cutscenes am Anfang dich unterbrechen, wie manchmal einfach eine Cutscene ist. Manchmal musst du laufen, ne? Also auch so ein Hin und Her in der Inszenierung. Und dann natürlich diese Hauptfigur, Frey, die ja als schwarze Heldin angelegt ist, um auch ein diverseres Publikum anzusprechen, haben sie ja auch gesagt, grundsätzlich eine gute Idee. Aber alles, was ihnen einfällt zu einer schwarzen Heldin ist, ja, die ist halt Straßenkriminelle. Ne? Und auch in so einem auch von schwarzen Menschen geprägten straßenkriminellen Milieu, weil du sagst, okay, also das ist jetzt, also das ist alles, was euch einfällt. Ja, das ist so die Tiefe, die dann eure Story erreicht. Plus, sie ist halt dann auch wahnsinnig vulgär. Ja, und halt sagt irgendwie, halt die Fresse und sonst was. Zu ihrem Armreif, wo sie sogar recht hat, der könnte die Fresse halten. Man kann ihn ja, glaube ich, sogar runterregeln im Menü, dass er weniger sagt.
Müssen so reinpatchen noch, dass es weniger drin ist.
Wenn du das machen musst. Ich meine, stell dir mal vor, wie die armen Menschen, die diesen Armreif in den internationalen Versionen gesprochen haben, wie die jetzt fühlen, wenn sie Dialoge eingesprochen haben, die Leute einfach im Menü rausriegeln. So, weil sie nerven. Es nervt. Ich finde, Sidekicks sind eigentlich eine super Idee für Spiele, wenn es so umgesetzt ist wie Atreus in God of War oder sowas, ne? Weil sie Tipps geben können, weil sie Interface vielleicht sogar sparen, wenn sie dich auf Dinge hinweisen. Aber dieser Armreif, der erschöpft sich schon in seiner Brillanz und Eleganz darin, dass er die ganze Zeit New York falsch ausspricht. Und das soll dann der große Gag sein. Also, es ist einfach, ich weiß nicht, ob unbeholfen noch das richtige Wort ist. Es ist so in die Fresse nervig in allem, was es da macht, leider.
Und sie, also bei ihr hat mir zum Beispiel, bei ihr war, fand ich jetzt nicht nur schlimm, dass sie, also wie sie von den Klischees angelegt war und auch mit dieser Vulgarität, sie ist auch, ich finde sie auch sehr dumm als Figur. Hm. Also allein schon diese Eröffnungsszene in dem Gerichtssaal, wo die Richterin sie da so ein bisschen zusammenstaucht und sie aber in ihrer Selbstwahrnehmung sich total völlig falsch einschätzt. Sie denkt halt, die Richterin wird jetzt sagen, wie beeindruckt sie irgendwie von ihr ist und wie toll sie doch eigentlich ist, woraufhin diese Richterin dann ihr sagt, bist du eigentlich ein bisschen bescheuert, du bist voll der Loser und kriegst irgendwie nichts auf die Reihe und bist dann noch dumm. Und nicht mal das schnallt sie dann. Also nicht mal das nimmt sie irgendwie mit oder so. Und da habe ich halt so, also wenn ich in einem The Outer Worlds mir am Anfang einen Charakter erstellen kann und selbst die Intelligenz runterdrehe und das Spiel darauf reagiert und mich als Idioten spielen lässt, das finde ich cool. Wenn ich eine designte Figur kriege, die nur dumm ist in erster Linie und keinerlei ironische Ebene in ihrer Dummheit hat, sondern wirklich nur ein völlig falsches Selbstbild, was cool wirken soll vielleicht irgendwie und ein bisschen aufmüpfig, aber nur peinlich ist, weil es halt, weil du halt, du siehst diese Figur und denkst so, du kannst nichts, du bist nichts, kannst dich nicht, also du verstehst nämlich nicht mal, wenn Leute mit dir reden und was sie dir eigentlich sagen, du schätzt dich immer völlig falsch ein, du bist mir so unangenehm als Charakter schon in der ersten Zwischensequenz, dich will ich nicht steuern. Und das, also
Ja.
Wie konnte dieses Spiel rauskommen?
Ja, du verstehst sie halt auch nicht in vielem anderen. Auch weil es halt einfach nicht gut erzählt ist an den Stellen. Auch wenn sie dieses Straßenmädchen kennenlernt und irgendwie die Parallelen sieht zwischen dem Mädchen und ihrer eigenen, oder wie sie selber halt aufgewachsen ist und wie es ihr selbst geht. Aber dann schließt sie irgendwie sofort Freundschaft mit ihr, obwohl sie sich die ganze Zeit drüber beschwert, dass sie möglichst schnell aus dieser Welt wieder raus will. Und denkst du, wie passt das denn? Also die Figur ist einfach so komisch angelegt. Sie ist so nicht nachvollziehbar in dem, was sie tut. Und ja, an sich, okay, muss sagen, die Story hat auch noch nette Momente und so. Sie ist solide, würde ich jetzt mal sagen. Aber nochmal, es ist halt insgesamt in der Erzählweise unbeholfen. Und es ist halt auch im Gameplay oder nicht im Gameplay selbst. Also Gameplay fand ich noch okay. Ne, wie du so mit dem Parcours durch die Landschaften rennen kannst, die Kämpfe sind ganz actionmäßig, war ja witzigerweise auch was Square Enix dann in so einem Finanzbericht geschrieben hat, weil sie haben schon gesagt, ja, die Reviews waren, Zitat, herausfordernd, ja, ach was, es ist einfach nicht gut angekommen. Ne?
Was da immer erzählt wird, ey, diese Wortklauberei, das ist so geil.
Das nächste ist noch besser, die Verkaufszahlen waren glanzlos, also lackluster von Forspoken, sagt Square Enix. Ja, okay, glanzlose Verkaufszahlen klingt ja eigentlich immer noch okay. Naja, also sie sind selber nicht zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Sie sagen aber, dass es Lob bekommen hat für die Kämpfe und für das Parcours. Und das ist dann die positive Message, die sie auch dann an ihre Investoren senden. Das wird zur Verbesserung zukünftiger Spiele von Square Enix beitragen. Also, uiuiui, ne? Wenn du, ich meine, das Spiel rausbringst, ne, und auch natürlich mit einem Produktionswert und einem Team, was da bestimmt auch viel Zeit und Herzblut reingesteckt hat.
100 Millionen Spiel, ne?
Ja, eben, also das ist jetzt nicht kein kleines Ding, genau. Und dann sagst du hinterher, naja, es hat wenigstens ein paar Erkenntnisse gebracht, wie wir in Zukunft das Kampfsystem von Final Fantasy besser machen. Oder so übersetze ich das jetzt mal salopp gesagt. ist das desillusionierend. Also schon schade.
Aber man muss auch da wieder sagen, es war ein bisschen absehbar. Weil es, also es war jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, auch dass die Open World zum Beispiel recht langweilig werden würde, weil das sah von Anfang an große, weite, aber doch ein bisschen leere, abwechslungslose, unbelebte Umgebungen aus, auch das Gegnerdesign und so, da war selten irgendwas drin, wo du wirklich beeindruckt warst, gut, wenn mal so eine Sequenz ist, wo so ein Drache mal ankommt, ja klar, das ist cool, aber es hatte sich dann auch recht schnell wieder erschöpft und das tollste Kampfsystem nützt dir halt auch auf Dauer nichts, wenn das immer wieder durch dieselbe langweilige Welt geht, die dir einfach auch nichts bedeutet. Also es ist auch wieder so ein typisches Spiel von wegen, wir müssen die Open World einbauen, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Ja. Wir haben keine Idee dafür, aber das macht man jetzt heutzutage so, also machen wir es auch. Ja, was kommt dabei heraus? Genau. Ja. Scheiße.
Ich fand's ja eigentlich schön, ja. Ich fand diese Welt an sich ja sogar eine ganz einladend oder zumindest den Look cool. Ja. Aber wie du sagst, sie ist halt leer, sie ist trist, sie ist super systemisch gedacht mit den Aktivitäten. Dann hast du halt diese komischen Kampfarenen, du hast diese Labyrinthe, du hast irgendwie immer die gleichen Gegner, die du da besiegen musst oder Gegnerhorden, die dann auf dich zukommen. Türme, über die du die Karte aufdecken kannst. Wo haben wir das zuletzt gesehen? Warte, fällt mir nichts ein. Na, also so dieses typische systemische Denken, plus dann gibt es dir als Belohnung für irgendwas eine Schatztruhe und dann macht Frazy auf und sagt, wow, ein richtiger Schatz. Oh, es ist eine Feder. Auch da passt auch die Figur wieder. Also entweder ist es auf einer so tiefen Ebene sarkastisch, dass ich es schon selber nicht verstehe, oder es ist einfach nicht zu Ende gedacht, dieses ganze Spiel. Und nochmal, leider, weil ich finde, man hätte was draus machen können.
Ist ja auch so geil mit den Fingernägeln, dass ihre Charakterwerte über die Fingernägel Farben und solche Sachen, wo du halt auch so ein bisschen so denkst, ist irgendwie eine nette Idee, wenn es in ein anderes Spiel in seiner Gesamtheit besser reinpassen würde.
Ja.
Aber hier wirkt es irgendwie so wie, ja, irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, okay, ihr wollt auf der einen Seite offen und divers und jetzt hier weibliche Hauptdarstellung, dann fällt euch aber wiederum bei der Ausrüstung fällt euch ein Fingernägel geben, Zusatzattribute. So. Irgendwie, ich weiß auch nicht, es wirkt so unbeholfen.
Klischee. Ja, und genau, unbeholfen und Klischee. Ne? Was machen denn Frauen gerne? Ach, sie lackieren ihre Fingernägel. Ne, dann machen wir doch ein Gameplay-Element draus. Ja, also ich würde jetzt mal nicht denken, dass wir ein Forspoken 2 sehen, aber vielleicht hat Square Enix dann doch seine Lektion
Wir müssen ja, glaube ich, sogar noch ein oder zwei DLCs sehen. Das ist auch so geil bei diesen ganzen Projekten, wo sie halt dann natürlich schon immer gleich ihre ganzen DLC-Pakete dazu nehmen. Und je nachdem, was sie sich davon erhoffen, du siehst oft schon ein bisschen an den DLC-Paketen, was sie sich davon erhoffen. Das hat man letztes Jahr ganz gut gesehen bei Tiny Tina's Wonderland, wo sie nicht damit gerechnet haben, dass das erstens so gut laufen würde, so gut ankommen würde. Was hat ja wohl die Erwartungen übertroffen. Und der Season Pass mit 4 DLCs war halt im Vergleich zum Beispiel zu einem Borderlands 3, wo jedes Mal irgendwie neues Gebiet und neue Quests und so drin waren in den DLCs, war der Season Pass bei Tiny Tina's Wonderland die totale Verarsche. Mhm. Weil das halt viermal so eine, wie so eine Art Arena-ähnlichen Begegnungen waren. Das war kein klassisches, du kriegst ein klassisches neues Gebiet mit neuen Geschichten und neuen Quests, sondern es war immer eher auf dieser random Ebene, die sie noch mit drin hatten. Es gab so eine Art, ja, so eine Art Zufallsspielmodus, den du einfach so ein bisschen in Unendlichkeit spielen konntest. Und der wurde dann, also auf dem Level wurde das Spiel quasi erweitert. Mhm. Ja, da kommen irgendwie neue Waffen rein und so, aber es fühlt sich halt echt wie so ein sehr lackluster an, weil es eigentlich an den wirklich coolsten Sachen des Spiels vorbeigeht, ne? An dem Worldbuilding, an dem Humor und auch an den überraschend soliden Quests, gerade im Vergleich zu Borderlands 3. Also Borderlands hat das viel kompakter und viel besser gemacht. Und ja, und hier haben sie ja, ich glaube, entweder sind es 2 oder 3 größere Erweiterungen schon angekündigt und die sind, glaube ich, schon mit ein bisschen mehr Erwartung gebaut gewesen. Deshalb könnten die vielleicht sogar halbwegs nett sein. Ein bisschen so wie bei Saints Row auch. Mhm. Auch, wo sie auch höhere Erwartungen, also das siehst du schon an den DLCs, dass sie höhere Erwartungen hatten, weil Saints Row 3 große Erweiterungen bekommt, die tatsächlich dann auch wenigstens neue Quests mit reinbringen, neue Gebiete. Also da hatten sie vorher, als sie das Zeug rausgeschnitten haben aus ihrer Planung, schon gedacht, dass sich das besser verkauft.
Ja. Ist aber ein schlauer Gedanke. Hatte ich so noch nie gesehen, aber du hast vollkommen recht. Ne? An der Art und Anzahl und tiefe Größe der DLCs sieht man, wie viel sie sich davon erhoffen.
Da werde ich mal drauf achten. Ja, weil es wird ja relativ früh auch quasi kommuniziert werden müssen wegen Vorbestellungssachen, wegen diesen ganzen Gold Edition und was weiß ich nicht alles, hier nochmal extra Version. Ja. Und das wird ja selten wirklich nach dem Release dann erst angefangen mit der Entwicklung bei diesen Geschichten, sondern meist fangen die ja schon früher damit an. Heißt nicht, es war jetzt ein bisschen übertrieben, es heißt nicht, dass sie wirklich aktiv aus dem Spiel rausgeschnitten sind. Man kann zumindest ein bisschen erahnen, was sie sich vielleicht darunter vorstellen oder hoffen.
Ja, jedenfalls Forspoken, ne? Unsere Sorgen, würde ich sagen, waren berechtigt. Es ist jetzt kein Totalausfall, man kann das schon spielen, aber es ist halt in allem, was es tut, leider unbeholfen.
Das ist auch technisch ein bisschen technisch, also für alle, die es jetzt vielleicht noch irgendwann mal im Sale nachholen wollen mit allen DLCs, es ist inzwischen auch technisch ein bisschen besser gepatcht worden. Mhm. Also es kam auch in dem technisch wieder, gerade die PC-Version. Wie ihr es halt wisst, ne? PC-Spieler sind für die meisten großen Publisher der letzte Dreck, denn sie kriegen die schlechtesten Versionen. Und anders kann ich, weiß nicht, wenn mir jemand den Scheiße vor die Füße wirft, dann denke ich nicht, dass es mein bester Freund ist. Also von daher.
Warte mal ab, wie das bei unserem nächsten Spiel wird, denn da gibt es ja auch die eine oder andere Sorge.
Ja. Starfield ist unser nächstes Spiel. Ist noch nicht da. Wir hatten letztes Jahr Weihnachten noch gedacht, es würde im Juni, glaube ich, war der Termin, ne? Wo es rauskommen sollte.
Sowas, ja, genau.
Es wurde jetzt dann aber auf September verschoben. Aber keine Sorge, ihr dürft extra zahlen und 5 Tage früher spielen. Denn das ist der beste neue Trend, den es gibt. Wir machen unsere Spiele in Zukunft schlechter zum Release und ihr dürft früher spielen und mehr bezahlen.
Ich hasse es so sehr. Also krank. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, ne? EA Play war ja auch der Early Access Zugang, ne? Das EA Abo immer zu den neuen EA Spielen, wir kennen die guten alten Marketing Betas, ne, dass du halt die Beta mit dazu kriegst, wenn du vorbestellst, dabei ist sie eigentlich auch nur ein Early Access im Endeffekt. Ja. Aber es kann nicht ein Launch einfach ein Launch sein und nicht es gibt einen Pre-Launch und einen Launch und im Pre-Launch gibt's aber nur für Leute, die irgendwie 30 Euro mehr zahlen für eine Collector's Edition, in der du dann noch irgendwie eine bunte Rüstung kriegst, damit du dich im Spiel auch noch individuell fühlen kannst.
Vor allem aktuell, wo halt so viele Spiele schlecht rauskommen. Also es ist ja wirklich das letzte Jahr, seit letztem September, das ist wirklich krass, wie viele schlechte PC-Versionen rauskamen. Mhm. Und dann entsteht trotzdem dieser Trend mit dem extra bezahlen für früher rankommen. Und der funktioniert. Wir werden das, glaube ich, immer mehr sehen.
Glaube ich auch. Ja.
Also das bringt so, ich glaube, das wird auch bei Diablo so viel Geld eingebracht haben. Bei Starfield wird es so viel Geld ihnen einbringen, glaube ich. Bin ich mir total sicher. Es ist ein ganz furchtbarer Trend. weil es genau wie diese ganzen, wir machen eine neue aktive Quest in unserem Spiel, die geht nur 7 Tage lang, unser Spiel in diesen 7 Tagen, das ist alles ein Erpressung, die Spielzeiterpressung der Spieler, diese ganze Fear of Missing Out Ausnutzerei, das finde ich so krank und so bescheuert. Und also selbst bei Sea of Thieves, das Spiel, was ich sehr, sehr mag, aber dieses, ja, wir machen irgendwie alle 6 Wochen kommt 2 Wochen lang eine Quest, die du dann in den 2 Wochen spielen musst. Finde ich die 4 Leute, mit denen ich zusammen spiele, in den 2 Wochen und danach ist die dann weg und die Geschichte kann ich nicht mehr. Sag mal, ihr habt sie doch nicht mehr alle, oder? Also, das ist alles psychologische Kriegsführung gegen den Spieler.
Ja. Und das zeigt halt auch in gewisser Weise diese, ich würde es fast Verzweiflung nennen, bei der Monetarisierung von Spielen. Ja. Und insbesondere natürlich bei Spielen, die ewig in der Entwicklung waren. Ich meine, Diablo 4 hat auch seit Diablo 2 11 Jahre gebraucht, damals 2012 bis 2023. Das sind ungefähr 11 Jahre jetzt mal, grob geschätzt, würde ich mal so Pi mal Daumen sagen. Starfield auch natürlich schon 7 Jahre oder sowas in der Entwicklung. Also das sind Spiele, die verschlingen unfassbar viel Geld und es scheint schwerer und schwerer zu werden, sie irgendwie zu monetarisieren. Okay, gut, dann sucht man sich halt irgendwie neue Tricks und einer davon ist auch diese Early Access-Geschichte. Ne? Ja. Leute werden schon mehr dafür bezahlen, dass sie dann früher losspielen dürfen. Also können wir dann unser Polster ein bisschen verdicken, also ein bisschen mehr Geld damit verdienen.
Aber wenn es halt wenigstens irgendwie ansatzweise fair wäre, wenn sie wirklich die Original-Early Access-Idee nutzen würden, wie jetzt ein Baldur's Gate 3 zum Beispiel.
Klar, ne?
Halt
genau,
wirklich,
ja,
den Early Access wirklich nutzen, um zu gucken, läuft das Spiel überhaupt? Funktionieren unsere Ideen so ein bisschen? Geben wir ihnen irgendwie ein erstes Kapitel und dann kann man da mal was spielen, dann ist die Vollversion auch ein bisschen teurer. Aber diese ganzen guten Ideen von Early Access, die werden halt alle weggeschmissen. Zu dieser einen Idee, oh, wie können wir denn da noch mehr Geld rausquetschen? Und das ist einfach, ich verstehe diese Sorgen mit dem, dass das schwer zu finanzieren, das ist alles völlig berechtigte Sorgen. Aber wenn die Antwort immer ist, ich verarsche dich als Kunde oder versuche dich in irgendwelche psychologischen Fallen zu locken, dann ist das doch, dann muss ich doch nicht mich da hinsetzen und sagen, ja, passt schon, ist in Ordnung, ist gut so. Nee, muss ich nicht. Ich kann auch sagen, nee, das ist scheiße, sorry. Ja. Also ist genau. Einfach mal so.
Dafür sitzen wir hier zusammen, um auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist scheiße. Und ich lege sogar noch einen oben drauf, denn es ist nicht sicher, dass das schon das Ende der Monetarisierungsfahnenstange ist bei Starfield. Man muss ja sagen, sie haben jetzt mit der letzten Starfield Direct noch mal ganz stark versucht und das auch gut geschafft, finde ich, noch mal einen draufzulegen und zu erklären, auch die Kritikpunkte bisher aufzugreifen und zu sagen, nee, das wird ein Bethesda-Spiel. Es gibt ganz viele handgebaute Inhalte, wie ihr sie von uns erwartet. Es gibt sogar wieder ein Adoring Fan.
Aber das sagen wir nur. Wir zeigen sie nicht. Das
wir sagen es.
Wir genau. sagen es.
Wir
nur
sagen es.
Zeigen es nicht.
Ist auch immer noch eine Sorge. Ne? Also wird dieses riesige Universum.
Hast du den Stream gesehen, das lief diese Show und ich wurde von Minute zu Minute, habe ich den Kopf doller gesenkt und ich wurde immer fertiger, weil ich gesagt habe, sie sagen genau das Falsche. Also sie sagen sogar das Richtige, aber sie zeigen genau das Falsche. Sie
zeigen
ich war danach fix und fertig. Ja. Weil ich dachte, okay, hier läuft gerade alles falsch. Daggerfall im Weltraum. Nicht Skyrim vielleicht. Im Weltraum, Daggerfall im Weltraum.
Es kann sein. Ne? Ich meine, sie zeigen zwar, dass die Planeten sehr vielfältig aussehen und dass es da unterschiedliche Biome gibt, aber wird das wirklich interessant sein, da von Stern zu Stern zu fliegen und zu gucken, was gibt es da draußen? Wissen wir nicht. Ist auch, finde ich, nach wie vor eine der größten Sorgen, die ich noch habe, was Inhalte angeht. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist was ganz anderes. Worüber sie auch noch gar nicht sprechen, ist der Punkt Shop. Denn das Entertainment Software Rating Board, ESRB, ne, die Jugendschutz-Rating-Behörde in den Vereinigten Staaten, hat bei ihrer Prüfung von Starfield angegeben, enthält Ingame-Käufe. Zum Glück nicht, enthält zufällige Items, das hieße Lootboxen und dann wären hier alle Alarmglocken an, aber enthält Ingame-Käufe. Und jetzt stellt sich die Frage, Bethesda hat Stand jetzt, ne, wo wir das Video aufzeichnen, noch nichts dazu gesagt. Was heißt das? Heißt das, sie
verkaufen außer eine DLC-Erweiterung, ne?
Genau, also Shattered Space ist schon angekündigt. Genau,
Shattered Space ist
auch Teil dieser Premium Edition oder wie die heißt. Mhm. Genau, also verkaufen sie da DLCs und klassische Erweiterungen? In Ordnung, okay. Also wenn das ein Store im Spiel ist, ist auch okay, ne? Muss ich halt nicht in Steam oder sonst wo gehen, um es zu kaufen. Verkaufen sie aber vielleicht auch Cosmetics? Es wird Skins geben, auch die sind schon Teil der Premium Editions, ne? Dann kriegst du irgendwie so eine Mars-Rüstung, wenn du den Game Pass hast und du kriegst noch mal irgendwas anderes, wenn du noch mal irgendwie eine Premium Edition hast. Also ja, es gibt Kosmetik im Spiel und wie nahe läge es denn, sie zu verkaufen, zumal das doch gerade auch ein anderes Vollpreisspiel, das mit D anfängt, ne, gemacht hat. Und möglich, auch da noch keine Äußerung dazu. Und was immer als Damoklesschwert über Bethesda hängt, ist natürlich die was sie auch schon öfter mindestens implizit angedeutet haben, der Frust darüber, nicht am Modding mitzuverdienen, wenn ich es mal so formulieren darf. Weil natürlich ist Modding etwas, was ihnen sehr hilft und was ihren Spielen sehr hilft. Allein schon, wenn ich in Starfield wieder das Interface sehe mit diesen Inventarlisten, denke ich mir, oh Gott, hoffentlich wird das schnell gemoddet. Ne? Plus es kurbelt natürlich auch Verkaufszahlen an. Aber Bethesda hat ja schon vor Jahren mal versucht, Bezahlmods einzuführen. Ne? Sie haben den Creation Club gegründet als Modding-Plattform, auch natürlich dann für die Konsolen, ne, dass man auch die Mods auf die Konsolen bringen kann. Grundsätzlich eine gute Idee. Aber halt auch da womöglich mit diesem Monetarisierungshintergedanken, wie verdienen wir Geld damit? Und jetzt haben sie bei Starfield ja gesagt, Modding wird möglich sein. Ne? Also wir finden, Modding ist wichtig. Wir wollen das haben, auch in Starfield. Ja, aber noch sagt mir niemand ganz konkret, wie frei und offen dieses Modding sein wird. Ne? Wird es wie früher sein, dass ich einfach auf Nexus-Mods gehen kann und mir runterladen, was ich möchte? In der PC-Version zumindest. Oder wird es in irgendeiner Art und Weise verknüpft mit dem Creation Club und wird es im Creation Club dann in irgendeiner Art und Weise verknüpft mit einer Verkaufsoption für bestimmte Mods? Das bringt 1000 Stolperfallen mit von, wie supportet man eigentlich Mods? Ne? Also was ist, wenn ich mit einer Mod Probleme habe, für die ich bezahlt habe? Wer hilft mir dann? Ne? Also gibt es da irgendwie Support von Bethesda? Oder wie? Also sie würden sich ganz viele Baustellen aufmachen damit, aber jetzt haben sie halt diese Vorgeschichte auch schon mit dem Versuch damals, Bezahlmods einzuführen bei Skyrim. War Skyrim? Ja. Das ist lang her, ja. Also ich würde es nicht völlig von der Hand weisen. Und wie gesagt, diese ESRB kann sich alles auch noch ändern, ne? Kann hinterher rauskommen, nee, war ein Fehler, ist nur ein DLC-Button im Hauptmenü und da müssen wir das machen oder so. Aber es bleibt halt leider heutzutage dieser Zweifel dann immer.
Ich finde diesen Gedanken so geil, dieses von wegen, ja, wie können wir denn an Mods mitverdienen? Ihr verdient seit 10 Jahren an Mods
mit. Ja, natürlich.
Weil genau. Was glaubt ihr denn, warum euer Spiel immer noch so gut verkauft wird? Warum sich das immer noch Leute holen? Weil das halt durch Mods auch unglaublich lebt. Also das nicht zu sehen, ist auch so ein, was ist das eigentlich für eine verdrehte Arroganz, die da drin steckt? Diese unglaubliche Arbeitskraft von dieser unglaublichen Menge an Menschen zu nehmen und zu sagen, ja, wie können wir denn darin noch mehr irgendwie verdienen? Also man hackt's irgendwie ein bisschen. Anders wäre es, wo ich sagen muss, wenn sie zum Beispiel Versionen von ihren Spielen zum Teil anbieten, die wirklich mit einem relativ hohen kuratierten Anteil behandelt werden. Also wenn sie zum Beispiel, wenn sie eine Mod sehen, die sehr, sehr gut ist, die sehr gut zum Spiel passt, wenn sie die quasi einkaufen, auch beim Hersteller einkaufen und den dann quasi, sagen wir mal, in Vertrag zum Beispiel nehmen, und man sich das dann sicher ins Spiel einbauen kann oder wenn das sogar sicherer Teil des Spiels wird. Das ist was, wo ich durchaus sehen würde, dass es da Möglichkeiten gäbe, auf gemeinsame Nenner zu kommen. Also ich kenne es halt sehr von meinem MechWarrior. Da gibt es halt echt viele Mods, wo ich so denke, ach, wenn sich das Entwicklerteam die reinholen würde und sich diese Mods ins Hauptspiel einkaufen würde, wie gut das wäre, also wie viel da kommen würde. Mhm. Wenn sie da eine Lösung für finden würden, da würde ich sogar mitgehen. Und an diesen Mods, die Entsteher sollen ja auch daran beteiligt werden, so ist ja nicht, ne? Aber das ist halt, wie du schon sagst, da sind so viele Fallstricke dran. Und wenn dann auf der anderen Seite vielleicht die ersten Modder jetzt auch schon sagen, ach naja, ihr baut ja DLSS wahrscheinlich nicht ein wegen eurem Exklusivdeal. Keine Sorge, ich bringe Tag 1 DLSS 3 Support rein, wo du dann auch so denkst, okay, also wir wissen schon, dass das Spiel am ersten Tag erstmal von der Mod repariert werden muss.
Jetzt hast du schon das zweite Fass aufgemacht. Ja. Was ich nur noch,
ich nehme die Überleitung mit.
Ja, ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, was ich nämlich kaufen würde, von mir aus auch in einem Modding-Store, ist alles, was Obsidian baut für dieses Spiel. Weil, hey, cool, die gehören doch alle zu Microsoft. Jetzt könnten sie doch Obsidian beauftragen, die Leute, die da gerade nichts zu tun haben oder keinen Bock haben auf Outer Worlds und Avowed gerade, die könnten gerne wegen mir komplette Questketten für Starfield bauen mit ihren typischen Obsidian-Charakteren und Texten und allem. Das wäre möglicherweise besser als vieles, was Bethesda in-house zu
haben. Haben ja ein paar tausend Planeten Platz.
Eben. Ja, und das ist ja auch ich glaube, das ist schon auch Teil der Idee, dass man natürlich bei Bethesda sagt, naja, dieses Spiel ist auch auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und natürlich werden wir ganz viele Zusatzinhalte da noch nachliefern. Auch eigene gerne, also die Bethesda DLCs, muss man auch dazu sagen, waren teilweise das Beste, was es gab für die jeweiligen Spiele. Also Far Harbor für Fallout 4 war fantastisch. Können sie auch gerne machen, aber warum nicht auch mal bei Obsidian anklopfen?
Ich glaube, der Far Harbor-Chef Creative-Chef oder Text-Chef, Story-Chef ist doch jetzt auch Starfield-Story-Chef-mäßig? Irgendwas, irgendwo eine Verbindung. Na gut, vielleicht irgendeine Verbindung gibt es ja, glaube ich. Also das, weil das hatten viele ein bisschen so als Hoffnung gesehen, dass es, auch wenn sie sehr wenig bislang zeigen von Story, von Quest, also wir haben noch nicht eine konkrete Quest mal aus diesem Spiel gesehen. Mhm. Bei einem Rollenspiel, das ist halt auch so ein bisschen verrückt, was bei einem Spiel, wo sie in jedem Video sagen, das ist ein klassisches Bethesda-Spiel, das ist ein klassisches Bethesda-Rollenspiel. Haben sie uns noch nicht eine richtige Quest gezeigt, außer mal so eine, ja, so eine Andeutung für, geh mal hin, da sind fünf, da haben sie uns ein paar Monster haben unter den Außenposten angegriffen.
Ja.
Ja, aber heißt das, die haben wirklich nur den Außenposten angegriffen oder gehe ich da hin und stelle fest, in Wirklichkeit sind das nicht die Monster, sondern das sind die wirklichen Bewohner des Planeten und die Menschen sind die Bösen und jetzt kommt hier der Twist an der ganzen Geschichte. Das sind die Geschichten, die ich haben möchte. Und ich finde das so krass, wenn ich dann manchmal in den Kommentaren lese, ach, wer regt sich, macht euch keine Sorgen um Stories und Quests, das ist bei Bethesda-Spielen nicht wichtig. Bei Bethesda-Spielen ist die Geschichte nicht wichtig. Vielleicht mag die Hauptquest nicht wichtig sein, aber die kleinen Geschichten,
natürlich,
das Environment, das Storytelling, das ist, was Bethesda-Spiele ausmacht. Also immer dieses Argument mit von wegen, ja, die Geschichte ist nicht wichtig, wenn sie spielen, dann kannst du auch No Man's Sky spielen. Also ganz ehrlich,
ja,
das ist so ein Quatsch. Und wenn das nicht drin ist, wenn diese Qualität nicht drin sein sollte, dann hat das Spiel halt tatsächlich ein Problem. Mhm. Und ich finde es halt, es beunruhigt mich ein bisschen, dass wir eine 45 Minuten lange Präsentation zu allem möglichen Scheiß kriegen. Und vielen systemischen Sachen und irgendwie, ja, hier toller Charaktereditor und dann siehst du halt die Charaktere im Dialog und denkst so, wow, wolltet ihr das nicht ein bisschen besser machen irgendwie mal? Sieht ja furchtbar aus.
Ja.
Und nicht einmal bleibt dafür mal Zeit, das mal eine zu zeigen. Also zeigt mir wenigstens mal einmal so ein 10-Minuten-Video, kann ja zusammengeschnitten sein, so ein Questverlauf wie, wo kriegst du den Auftrag, wo gehst du hin, was ist der Twist und das ist doch die Seele von den guten Anteilen der Bethesda-Spieler.
Ja. Ganz genau. Aber ich sehe es ganz genau wie du. Ja, das müssen sie auch noch zeigen, finde ich. Na, mal schauen, was auf der Gamescom passiert.
Wahrscheinlich nicht.
Also,
wahrscheinlich müssen sie es nicht zeigen. Das wird wahrscheinlich auch
mich.
So, also, genau, wie geschnitten Butter weggeht.
Aber das ist ja Brot, wieder, nee, ich meine, dieses ganze Format müsste ja nicht mal Sorgenkinder heißen, sondern bitte bestell keine Spiele vor. Ja, es ist halt immer, entschieden wird das Ganze zum Release. Also, ja, verlasst euch nicht nur auf das, was im Vorfeld gezeigt wird und cool ausschaut. Es schaut ja auch cool aus. Also ich bin selber jemand, der dieses Starfield Direct gesehen hat und gesagt, ah, ich hab Bock, ja, ich liebe Weltraumspiele. Nichtsdestotrotz, entscheidend ist das Spiel in dem Zustand, wie es erscheint. Und da sind wir auch wieder bei der Technik. Ah. Exklusive Partnerschaft mit AMD. Markus, soll ich mir einfach einen Kaffee holen und du willst ein bisschen dich ärgern an der Stelle?
Ja, ich kann es nochmal zusammenfassen. Ich hatte ja letztens auch mal ein Video dazu gemacht und da haben auch ganz viele drunter geschrieben, ja, also man soll sich nicht so aufregen und AMD macht das auch mit diesen exklusiven Partnerschaften. Nummer eins, ja, das stimmt ein bisschen. AMD hat das, Nvidia macht das auch, hat das auch zum Teil gemacht. Das geht aber ein bisschen am Problem vorbei, ehrlich gesagt. Also nur Nummer eins, nur weil irgendjemand das auch mal gemacht hat, wenn ich jemanden umbringe und sage, ja, aber ich habe jemand anders auch schon mal jemand umgebracht, dann ist das nicht in Ordnung dadurch. Und die aktuelle Fall ist halt einfach, dass es um diese Diskussion geht, ob halt AMD eventuell durch diese Partnerschaften aktiv Entwicklerstudios versucht zu verbieten, dass sie da Alternativen für dieses KI-Upscaling-Systeme wie zum Beispiel halt ein DLSS oder auch das XESS von Intel einbauen. Und das sind Technologien, die relativ einfach in diese Engines reinzubauen sind, gerade für so große Studios, die immer kompatibler auch werden, wo man sich auch Unterstützung holen kann von den Herstellern. Das ist jetzt nicht so schwierig, erst recht nicht für so ein großes Studio wie Bethesda. Wenn Bethesda bei Nvidia mal nachfragt, oh, wir haben Probleme, das Plugin einzubauen, dann schickt Nvidia 100 Leute vorbei und Intel auch. Ist überhaupt kein Ding. Es geht eher um dieses psychologische Ding, von wegen versucht AMD da allen Ernstes als so eigentlich ein Mini-Beteiligter am Markt, weil nicht viele Leute nutzen AMD-Karten, also wirklich massiv weniger als Nvidia-Karten, da eine Technologie auszubremsen, die ihrer eigenen Technologie zumindest in der High-End-Stufe überlegen ist, deutlich überlegen ist. Also es gibt noch kein FSR 3, was auch nur ansatzweise so performant ist wie ein DLSS 3, auch wenn man immer diese V-Sync-Geschichte noch erwähnen muss. Und das ist halt einfach ein Dick-Move. Also das kann man gar nicht anders sagen. Was ist das? Das geht gar nicht. Auf so eine Weise zu versuchen, Leute auszubremsen. Und gerade in Zeiten, wo wir eben so Probleme haben mit Performance im PC-Spielen, das dann irgendwie noch vielleicht dafür zu sagen, dass irgendeine performance-optimierende Technologie nicht dabei ist, das ist halt ein absoluter No-Go. Und ja, da kann man natürlich sagen, die Spiele sollten nativ gut laufen. Die Spiele sollten gut optimiert sein. Natürlich, das stimmt alles. Aber zum Beispiel, ich nutze DLSS zum Beispiel auch sehr gerne, als ist meine Lieblings-Anti-Aliasing-Option. Weil ich finde, dass es das ruhigste Bild macht. Von allen, also ich benutze es in der Regel immer in diesem Qualitätsmodus, ne? Und ich finde, das Bild, was ich da rausbekomme, es mag manchmal nicht ganz so scharf sein wie eine native Auflösung, aber es ist tausendmal ruhiger. Es ist, also ich habe letztens irgendwie WAC wieder gespielt und habe mal die ganzen Optionen so durchprobiert. Und überall hat sich, wenn du da schnell durch die Gegend gefahren bist, hat sich irgendwo ein bisschen was geflackert und bewegt. Und dann machst du halt das DLSS in dem Qualitätsmodus an und das Bild steht. Also da bewegt sich keine Kante, da flimmert nichts. Und das wiederum ist so ein Qualitätsgewinn. Und wenn ich den im Spiel nicht drin habe oder vielleicht dann nur auf ein FSR 2 zurückgreifen kann, was nicht immer so gute Ergebnisse liefert, muss man halt auch ganz klar sagen, dann ist das ein Nachteil. Und als Underdog im Markt zu sagen, mein einziges Mittel, was mir einfällt, statt irgendwie die bessere Technologie anzubieten, ist, die andere zu verbieten durch so eine exklusiven Deals, das sendet halt so ein furchtbares Signal eigentlich auch aus. Mhm. Gerade im PC-Markt, der ja eigentlich ein Markt ist, wo man an so vielen Stellen sagt, man sei so offen. Und FSR selbst ist ja auch offen. Ist open. Also sie bieten das ja auch allen an. Das funktioniert auf den AMD-Karten, während DLSS nicht auf AMD-Karten funktioniert. Sicherlich auch aus Hardware-Begrenzungen. Aber dann halt hintenrum eventuell durch solche Bundle-Deals dafür zu sorgen, dass wir am Ende als der Großteil der Spieler vielleicht mit schlechterer Performance leben müssen. Das geht halt gar nicht. Das geht so absolut nicht. Und da muss AMD jetzt sagen, was sie wirklich machen, ehrlich gesagt, mal langsam. Und wenn es diese Einschränkungen gibt, sie zurückziehen. Sagen, nein, das machen wir nicht, weil das schadet allen. Weil Nvidia sagt ganz klar, in ein Nvidia verbandeltes Spiel kannst du die anderen Optionen einbauen. Und AMD äußert sich halt dazu nicht. Und das ist das große Problem, dass sie halt nicht ganz klar sagen, natürlich machen wir das auch nicht. Und das ist der einzige Satz, den ich hören will von AMD in diesem Zusammenhang. Und da interessiert mich auch nicht, was irgendwo mal mit Physics vielleicht auf anderen Karten nicht funktioniert hat. Ist am Ende doch für den aktuellen Fall total egal. Jetzt kommt Starfield und es unterstützt vielleicht kein DLSS, was man eventuell brauchen könnte, weil das ein hardwarehungriges Spiel werden könnte. Die offiziellen Hardware-Anforderungen sind überschaubar. Da wird eine 2080 zum Beispiel empfohlen auf Steam aktuell. Ich glaube nicht ganz dran, dass das die finalen Anforderungen sind. Und vor allem bei Steam steht auch aktuell nicht, für welche Auflösung sind die eigentlich? Mhm. Ist das für 1080 mit 30 FPS? Könnte ich mir vorstellen. Ist das für 4K mit 60 FPS? Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ihr sagt es mir ja nicht. Ich darf vorbestellen. Ich darf 30 Euro zu mehr bezahlen, um 5 Tage früher reinzukommen. Also das ist doch alles, wir sind wieder an diesem Punkt, psychologische Kriegsführung gegen den Spieler. Das ist alles nicht sauber, nicht fair. Und es macht mich so sauer. Oh, krieg einen Hals.
Ja, jetzt wisst ihr, warum er Grummelfritz heißt. Vielleicht hast du immerhin gerade beschworen, dass sich AMD dazu äußert in den nächsten Tagen, bis das Video rauskommt. Weil nochmal, das ist ja unser Schicksal, dass sich Dinge immer in dem Moment, wo die Aufnahme endet, sofort wenden. Wir würden uns ja freuen darüber. Schreibt's in die Kommentare, wenn's so ist. Dann pinne ich auch den ersten Kommentar an, auf YouTube zumindest, wenn wir das da sehen. Nichtsdestotrotz, ich teile die Sorge, aber eher aus einem sehr spezifischen Grund, weil normalerweise denke ich mir bei diesen ganzen Techniksachen immer, oh komm, hört mir, ich will einfach, komm, dieser ganze Kindergarten juckt mich nicht. Ja, es ist doch völlig egal, was für eine Grafikkarte ich habe, ich will einfach, dass das Spiel ordentlich optimiert ist. Aber ein Spiel, was oft herangezogen wird, auch bei den Beschwerden jetzt über Starfield und diese exklusive Partnerschaft mit AMD, ist Star Wars Jedi Survivor. Und verdammt noch mal, ich spiele das gerade, also nicht jetzt gerade, aber im Moment spiele ich das. Oh, diese Performance, es regt mich so auf, diese Mikroruckler, die da drin sind. Ja, ich kann FSR einschalten, natürlich auch mit einer Nvidia-Karte, aber warum? Ja. Ne, macht eine Partnerschaft, ne? Macht eine exklusive Partnerschaft. Schickt 400 Leute von AMD zu Bethesda, die den ganzen Tag nur optimieren. Aber dann optimiert doch bitte so, dass es dann auch auf dem, also ich habe jetzt wirklich keinen schlechten PC hier stehen, ja, also auf einem Gaming-PC ordentlich läuft und macht nicht euer Partnerschaft mit AMD-Logo am Anfang rein und dann läuft es irgendwie mit 24 Frames und in den Kämpfen habe ich eine Stutter-Show manchmal. Also, ja. Das darf dann halt
einfach. Das ist nicht genau passieren. Der Punkt. Also, und das kommt halt alles zusammen. In einer Zeit, in der wir so viele schlechte PC-Version momentan sehen, in der es so viele technische Probleme gerade im High-End-Bereich gibt. Und ja, die Zahlen sagen ganz klar, dass die allermeisten Spieler noch weit weg sind von der 4000er-Generation, teilweise noch weit weg sind von der 3000er-Generation, auf sehr mittelklassigeren Rechnern spielen, ist auch alles in Ordnung. Und wenn man die Grafikeffekte runterdreht, ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn man dann da auch mit Spaß, ist alles paletti. Von mir aus macht's aus. Aber kein Spieleentwickler wirbt mit mittleren Einstellungen für sein Spiel, wenn es um Verkaufe geht. Wir sehen nie ein Spiel. Wir zeigen den Trailer jetzt
mal
mit Low.
Das wäre ja mal gut. Ja.
Ja, aber das ist halt auch wieder, weißt du, das Fairness.
Natürlich. Ja, natürlich.
Es wird nie gezeigt, wie sieht denn das Spiel eigentlich mit niedrigen Einstellungen aus? Wie sieht das Spiel vielleicht ohne die Raytracing-Optionen aus? Und dann ist es nicht fair, wenn auf der anderen Seite zum Beispiel die Systemanforderungen, Angaben nicht stimmen oder wenn sie stimmen und dann halt einfach nicht stimmen, weil das Spiel halt einfach nicht laufen kann. Und dann halt monatelang sich auch wirklich nichts tut. Also wie lange diese Spiele schon draußen sind und wie wenig da passiert ist. Wir sind momentan echt in einer beschissenen Situation. Die Grafikkarten werden immer teurer. Inflation schlägt voll zu. Also Grafikkarten sind so teuer wie noch, also 1400 Euro für eine Grafikkarte, ja. Also für eine Power. Da, wenn ich so eine Grafikkarte in meinem Rechner drin habe, wenn ich dann irgendwie bei, weiß nicht, WQHD 60 FPS, wenn das nicht drin ist, dann läuft da was schief. Und das kommt zu viel zusammen. Da kommen diese so Exklusivgeschichten dazu. Es ist zu viel. Es ist zu viel, was gerade zusammenkommt. Und da kann ich auch, also bei mich selber sehr, sehr wütend, da kann ich auch verstehen, was sich die Leute sehr drüber aufregen. Und es ist auch so schade fürs Spiel, weil Starfield an sich, es ist ein super interessantes Projekt. Ich will diese Planeten sehen. Ich finde das alles grundsätzlich spannend, auch wenn ich super skeptisch bin. Aber ich will zumindest so auch so lange spielen, bis ich dieses Thema erkenne, was wahrscheinlich nicht lange dauern wird, dummerweise, weil ich glaube noch nicht so ganz dran, dass diese ganzen systemischen Systeme so gut funktionieren, dass ich nicht nach dem dritten Planeten kapiere. Was das System ist, und dann die Illusion leider zerbröckelt. Das ist nämlich auch das ist auf der Gameplay-Seite die große Gefahr von Starfield, dass sobald du die Systeme mal durchblickt hast von diesen prozeduralen Elementen, wie, wo, was platziert wird, dass es viel von der Magie nimmt.
Das Weil ist richtig.
Auch das Gefühl einer Entdeckung in einem Weltraum, wenn ich auf dem Planeten lande und sowieso weiß, jetzt hat das Spiel um die nächste Ecke herum eine Höhle generiert für mich, dann hat diese Entdeckung für mich nicht mehr so einen hohen Wert, wie wenn ich die irgendwie zum Beispiel über eine clever designte Geschichte gefunden hätte oder wenn ich wüsste, dass es zumindest, als das Universum mal ursprünglich erstellt wurde, an dieser Stelle das Ding lag. Das hat für mich in meiner Wahrnehmung eine unterschiedliche Qualität, selbst wenn alles am Ende erfunden ist. Aber wenn ich weiß, wenn ich alles durchschaue, wie diese ganzen, auch diese Geschichten und so funktionieren, dann verliert das für mich seine Bedeutung durch den Kontext und dann ist es wertloser. Mhm. Und dann haben wir ein Problem.
Das ist perfekt zusammengefasst, denn das ist genau auch, was mich umtreibt. Ne? Wie lange hält die Magie? Wie lange bleibt der Zauber, den es hoffentlich gibt natürlich dann beim Erkunden dieses Universums? Und wann sage ich, okay, ab jetzt ist es entweder nur noch Arbeit oder fühlt sich so an, ne, wenn man irgendwie, es gibt auch Leute, die das mögen, aber wenn man halt einen Außenposten nach dem anderen baut, ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so viel Varianz dann am Ende, wo das sehr viel Spaß macht. Aber wie lange trägt das alles? Ne, und wie gut und ausgefeilt sind auch diese ganzen Spielelemente? Ne? Machen die Weltraumkämpfe eigentlich lange auch Spaß? Oder ist es irgendwann so, dass wenn du in so einem Raumschiff sitzt und du siehst schon Piraten auf dich zufliegen, du sagst, oh, nee, noch einer, ne? Also
von allem, was sie in diesen Gameplay-Präsentationen, ich habe mir das echt lange, mehrmals angeguckt und sehr genau angeguckt, und bei fast allen von diesen Gameplay-Mechaniken, die sie gezeigt haben, sind meine Alarmsirenen losgegangen, weil fast überall ich sofort Sachen gefunden habe, wo ich so dachte, okay, das funktioniert 2-3 Mal. Danach ist immer das Gleiche. Auf dem Planeten mit diesen 4 Pflanzen, 4 Tierarten, 1 Außenposten. Wow, okay, da musst du schon echt gut schreiben können, um das auf mehr als 5 Planeten spannend zu halten, selbst wenn der Sonnenstand mal ein bisschen anders ist und auf dem einen ein bisschen mehr Regen ist, auf dem anderen ein bisschen mehr Staub. Weltraumkämpfe, in ein System reinspringen wie bei No Man's Sky, ein paar Asteroiden zu haben, 1-2 Raumschiffe, die irgendwo rumstehen und dann so ein bisschen Gegner, die auf dich zukommen, und selbst wenn du dann noch Dings Energiemanagement drin hast, dadurch ist es automatisch noch keine spannende X-Wing-Mission.
Ja, exakt.
Und zwar
genau.
Lange nicht. Ja. Und wenn ich das 3-4 Mal gemacht habe, kann es auch sein, dass das relativ schnell weggeht.
Das meine ich.
Und ich habe noch nichts gesehen, was in Richtung X-Wing-Mission oder spannender Mission, jetzt mal irgendwie eine Zufallsbegegnung, dass ich bei jemandem andocke und mit dem essen gehe. Das ist ein cooles Element. Aber das, auch das, wie lange hält sich das? Und ich habe nichts gesehen, was danach aussieht, dass das lange hält. Für ein 1000-Planeten-Spiel. Das ist halt meine große Sorge. Bei allen Elementen habe ich immer nur so gedacht, das ist alles Fluff. Das ist alles nur so Drumrum-Werk. Auch das mit dem Schiff anpassen und so. Das ist alles Beschäftigungstherapie. Zeigt mir endlich eine gute Quest. Weil wenn das alles in Ordnung, wenn die Quests in Ordnung sind, wenn die Geschichten cool sind, wenn es überall geile Twists und so gibt, dann ist der ganze Rest drumrum völlig ausreichend. Absolut ausreichend. Dann ist ja fantastisch. Dann ist das nämlich alles relativ egal. Aber es reicht völlig, um diese Illusion drumherum zu basteln. Aber ihr habt uns den Kern eines Bethesda-Spiels noch nicht einmal gezeigt. Und in jedem Video wird es immer wieder betont, dass Starfield ein richtiges Bethesda-Rollenspiel ist. Und wir haben den Bethesda-Rollenspielkern noch nicht einmal gesehen. Und deshalb glaube ich, dass erst wenn ich es, ich will es wenigstens einmal sehen. Also das ist halt, da ist doch so eine Diskrepanz dazwischen.
Ja.
Ich verstehe nicht, wie dann die Leute nicht mehr Sorgen haben. Oder ich bin vielleicht durch die letzten Jahre und so, durch die vielen Enttäuschungen zu skeptisch geworden und Bethesda macht es einfach, das wird einfach gut.
Du bist einfach, vielleicht ja, du bist auch einfach alt und zynisch. Am 1. Juni, wenn du das mit dem Early Access losspielst, wirst du schon sehen. Wenn du als einziger nicht zum Early Access losspielst, weil du sauer drauf bist und alle dir erzählen,
wie ich werde es ja wahrscheinlich trotzdem in diese Falle tappen. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem, natürlich, also ich kenne mich doch, ich bin doch bescheuert. Also so ist ja nicht. Daniel, Kollege Daniel hat letztens in einem Podcast gesagt, der 12-jährige Fritz wäre ausgerastet vor Begeisterung über Starfield. Und er hat völlig recht. Mhm. Er hat völlig recht. Aber der 41-jährige Fritz hat halt auch ein Privateer gespielt, hat ein Daggerfall gespielt, hat zu viel gesehen, was schiefgehen kann und zu wenig noch gesehen, wo es funktioniert. Deshalb falle ich auch nicht auf alles bei Starfield rein. Und auch sehe auch bei einem No Man's Sky, egal wie viel da jetzt noch dazugekommen ist, es ist immer noch nicht das Spiel, was ursprünglich mal angekündigt wurde. Es ist inzwischen ein anderes, viel größeres Spiel. Aber selbst No Man's Sky ist immer noch nicht das Spiel, was mal im allerersten Trailer angekündigt wurde. Denn das war was anderes. Schaut es euch nochmal an. Aber ich bin wahrscheinlich zu zynisch.
Ich weiß nicht. Wir werden es erleben. Ich glaube, wir brauchen aber dringend noch ein paar gute Nachrichten hier in dieser.
Im Notfall spielen wir alle Baldur's Gate 3.
Ja. Das ist zumindest.
Aber das wird halt so krass werden. Wenn das das absolute Gegenmodell davon wird.
Das stimmt.
Dieses von wegen eine gute Geschichte nach der nächsten, alles gebaut und du denkst halt so, what? So kann man 100 Stunden auch füllen?
Ja. Das ist ja irre. Ich bin so froh, dass wenigstens der Name Baldur's Gate 3 nie auf der Liste dieser Sorgenkinder hier stehen muss. Weil auch da hätte es genügend Gründe gegeben und Möglichkeiten gegeben, es in den Sand zu setzen, aber ich glaube, sie tun es nicht. Puh. genügend Gründe und Möglichkeiten, es in den Sand zu setzen, gibt es und gab es auch bei Hogwarts Legacy. Das ist nämlich das nächste Spiel, über das wir vor einem halben Jahr gesprochen haben. Ich würde an der Stelle die Kontroverse um J.K. Rowling ausklammern. Da haben wir schon viel drüber gesprochen bei der GameStar. Ein Link zu all dem gibt es auch noch mal in den Shownotes. Unsere größten Sorgen, die uns umgetrieben haben bei Hogwarts Legacy, hatten wieder, wie bei Forspoken auch, zu tun, einerseits mit, ne, wie gut und wie sinnvoll ist diese Open World? Und natürlich auf der anderen Seite kriegen sie das gefüllt mit ordentlichem Gameplay. Ne? Weil auch da hatten wir Videos gesehen von dieser Welt, die ja auch noch sehr groß ist, ne? Sodass man sogar mit dem Besen drüber fliegen soll. Und dann denkst du, okay, aber wenn diese Welt so groß ist, dass ich mit dem Besen drüber fliegen muss, ist sie ja auch super leer. Weil sie muss ja dafür einen gewissen Umfang haben, weil sonst fliege ich mit dem Besen eine Sekunde und lande wieder am Rand der Karte. Also wie kriegen sie das gefüllt? Man muss dazu sagen, gar nicht mal so kreativ. Also Hogwarts Legacy ist auch sehr systemisch gefüllt, ne, mit so den typischen Sammelaufgaben, mit auch wieder Arenen, mit Puzzles, die du lösen musst, dann irgendwie da in der Welt und sowas. Also das ist jetzt gar nicht mal so toll gemacht. Aber ich finde, sie haben tatsächlich es geschafft, diese Welt stimmungsvoll umzusetzen und auch mit kleinen Details so zu würzen, dass sie sich wirklich magisch anfühlt. Wenn du halt in Hogwarts alleine rumläufst, wie schön die Zimmer da eingerichtet sind und wie viele Details es da zu betrachten gibt. Ja, es ist eine statische Kulisse. Hat nicht jetzt jede Figur wie in einem, weiß ich nicht, Skyrim oder so, einen eigenen Tagesablauf oder so. Aber es sieht einfach cool und atmosphärisch aus und dann gehst du raus und in Richtung Hogsmeade und hast diese Gießkannen, die automatisch magisch da die Blumen bewässern und sowas und du bist sofort drin halt einfach in dieser magischen Harry Potter Welt und das haben sie hervorragend gemacht.
Das ist ja immer der große Vorteil an Lizenzspielen. Wenn sie die Liebe zur Lizenz zeigen, kann man über andere Schwächen so viel leichter hinwegschauen. Ich meine, warum ist ein Terminator Resistance so geil? Warum ist das Starship Troopers Echtzeitstrategiespiel so cool? nicht, das sind keine super krass guten Spiele. Aber sie lassen einen die Liebe zu den Lizenzen unglaublich gut spüren. Und das haben die hier halt auch geschafft. Und dieser, dass das Spiel am Anfang einen so lange in Hogwarts hält, ist so ein cleverer Kniff eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Weil das ist halt der Ort, mit dem du die größte emotionale Bindung hast. Man merkt ja auch, dass zum Beispiel also der zweite Teil der Open World, wo man dann durch diese Höhle durch muss, völlig überflüssig. Da wussten sie absolut nicht mehr, was sie da machen sollen. Da ist kaum noch was drin. Da ist nur noch Nebenscheiß. Das zieht sich nur in die Länge. Sieht ganz nett aus, aber es ist absolut überflüssig. Hätten sie eigentlich rausstreichen müssen. Man merkt schon allein, dass es keine Quest gibt, die von dem einen Gebiet ins andere führt. Mhm. Was super merkwürdig ist. Weil du so denkst, ja, da hinten ist diese Riesenhöhle mit dieser Riesenbasis. Da wird es eine Übergangsquest geben, die dich dann ins andere Gebiet... Nee, gibt's nicht. Ich könnte wetten, dass vielleicht sogar was gestrichen wurde, weil das, sowas du seinst du doch nicht. Also so ein, das ist so merkwürdig, das geht gegen jede Erfahrung. Aber dieser erste Bereich und so, ja, sie hätten das, es wäre schöner gewesen, wenn man die Welt ein bisschen mehr entdecken könnte, also dass man zum Beispiel auch unterwegs ein bisschen so Red Dead-mäßig mehr Sachen finden könnte. Ich bin zum Beispiel zu vielen Orten gekommen, bevor ich die Quest für den Ort hatte.
Ich auch, ja.
Und dann haben diese Orte einfach keine Bedeutung gehabt. Ja. Da waren zwar ein paar Monster, aber das war dann irgendwie egal. Und das war ein bisschen schade. Ist ein bisschen wie bei Final Fantasy 16 jetzt gerade. Es lohnt sich kaum, irgendwo hinzugehen, wenn du nicht eine Quest dafür hast. Was entgegen des Open-World-Gedankens eigentlich ist. Und auch zum Beispiel, glaube ich, sehr im Gegenteil zu dem ist, wie Bethesda in seinen besten Spielen die Welt designt hat, ne? Dass du, wenn du wohin kommst, dann konntest du eine Bedeutung finden, egal ob du vorher die Quest angenommen hast oder nicht. Aber sonst, also wie toll das aussah, aber auch hier wieder, ne? Die Technik auf dem PC, super durchwachsen, immer noch sehr, also immer noch nicht repariert.
Ich weiß noch, wie wir, irgendwie, du warst auch mit dabei und noch irgendwie 2-3 Leute, die an dem Test mitgemacht haben bei Hogwarts Legacy und wie wir uns dann in diesem Chat, in dieser Chatgruppe Sachen hin und her geschrieben haben, was jetzt wieder passiert ist. Wo ich dann nämlich auch sogar, wo ihr mir nicht geglaubt habt, dass bei mir irgendwie in einem Dorf plötzlich alle Pflanzen angefangen haben zu flackern und so Streifen quer über den Bildschirm gemacht haben. Und ich so, nee, habe ich noch nie gesehen, das muss an dir liegen und so. Ich habe dann angefangen, Videos und Screenshots da rein zu posten, nur um zu beweisen, dass ich diesen Grafikfehler hatte. Und nein, es lag nicht an mir. Das haben sie dann auch ausgefixt noch später.
Ja, und sie haben, wie gesagt, es ist immer noch nicht komplett repariert. Jetzt ist gerade witzigerweise, glaube ich, oder vor einer Weile ist eine coole Mod rausgekommen, die auch irgendwie noch mehr besseres Raytracing einbaut oder Raytracing-Reflektionen und so noch, also auf dem Wasser zum Beispiel und so. Und witzigerweise auch viele von den Performance-Problemen fixt. Also das war wiederum sehr ärgerlich, aber insgesamt dafür, dass wir uns recht viel Sorgen drum gemacht haben, weil sie auch nicht viel gezeigt hatten vorher, viele Fragen offen gelassen hatten, haben sie es für ein Erstlingswerk richtig gut hinbekommen. Und ich wäre jetzt super gespannt, was sie mit einem zweiten Teil machen würden. Mhm. Weil wenn sie bei einem zweiten Teil, sagen wir mal, auf ein ähnliches technisches Grundgerüst zurückgreifen könnten, auf viele Gameplay-Grundlagen, die Kämpfe zum Beispiel, haben ja überraschend viel Spaß gemacht.
Ja, das ist richtig
also,
gut, ja.
Das hat, glaube ich, keiner, also dass da so viel drinsteckt in den Kämpfen, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, dass es so gut geht. Wenn sie darauf aufbauen würden jetzt, sie haben immer noch kein DLC oder so angekündigt, dann könnte ein zweites Spiel echt richtig, richtig geil werden, weil vielleicht hätten sie dann die Ruhe ein bisschen, um zu sagen, wir müssen nicht unsere Open World zu sehr mit diesen 0-15 Aufgaben füllen, weil das war dann doch, es war zu, diese Aufgaben von Merlin, das ist nett, aber die Welt wirkt unglaubwürdiger, wenn es alle 5 Meter welche davon gibt. Das ist einfach, dann wirkt sie halt wirklich nur noch wie so ein Setzkasten für Fragezeichen, die auf einer Map abgearbeitet werden müssen. Und da sind momentan viele Open-World-Spiele in dieser Design-Falle, aber es ist auch wirklich eine Falle. Es macht die Open-Worlds schlechter.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir uns da irgendwie wieder von ein bisschen befreien können. Weil es war bei Hogwarts dann nach hinten raus echt schade. Also,
ja. Oder du kriegst eine KI, die sie dann befüllt. Irgendwie mit komischen Sachen. Aber gut, wir wollen nicht sofort in die komplette Dystopie abgleiten. Was man bei Hogwarts Legacy sagen muss, ist, Harry Potter ist einfach eine der größten Entertainment-Marken der Welt und entsprechend irrsinnig erfolgreich war und ist dieses Spiel. Also nach 3 Monaten hatten die schon 15 Millionen Exemplare verkauft, 1 Milliarde Dollar Umsatz gemacht mit Hogwarts Legacy. Egal, was man von J.K. Rowling halten mag, das ist nach wie vor wahnsinnig groß und erfolgreich, einfach das Ding. Und insofern, ne, was du sagst mit der Fortsetzung, also das Fundament wäre gelegt. ne, was mal finanziellen Erfolg angeht. Mal schauen, ob sie und was sie machen. Sie könnten ja sogar die Welt einfach behalten, wie sie ist. Das wäre mal so ein Move, ne? Einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Welt gebaut, das Schloss. Ich meine, so arg viel ändert sich doch in Hogwarts und Umgebung eh nicht, zumindest von der Landschaft also, her.
Sie können ja Hogwarts eigentlich auch nicht neu bauen, weil das würde ja eher merkwürdig sein, wenn Hogwarts jetzt im zweiten Spiel eine ganz andere Architektur hat, weil man dann so denken würde, hey, aber das ist ja nicht Hogwarts.
Ja.
Also, ich weiß nicht, kann den Todesstern auch nicht irgendwie auf einmal in einen Borgcoup umwandeln, nur weil ich den Nachfolger mache irgendwie. Das ist halt, was machst du damit? Und das wäre gar nicht schlimm. Es wäre nicht schlimm, weil wir wissen, die gehen da jedes Jahr hin. Meine Schule hat sich auch nicht von Jahr zu Jahr verändert. ist keine Ahnung, bis wir unser Chemietrakt neu gebaut haben, hat es 5 Jahre gedauert. Also das ist nicht so wild. Aber man könnte an vielen Stellen so kleine Änderungen machen, die dann sogar noch besser wirken, weil man dieses, oh, das war letztes Mal noch anders oder hier hat sich was getan oder jetzt gehe ich anders damit um, diesen Hauspokalgeschichten mehr mit einbauen. Da würde so viel gehen, ohne dass man tatsächlich am Schloss so viel ändern müsste. Ja. Also das war auch eines der wenigen Spiele, wo ich zumindest im Schloss total Bock auf diesen ganzen Nebenkrempel hatte. Also im Schloss habe ich das wirklich sehr gerne gemacht, weil sich das ganze Schloss so wie so ein Rätsel angefühlt hat. Da fand ich auch diesen Dingern da zu folgen, diesen Snitches oder wie die heißen, also diese
Fliegen-Dinge. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese fliegenden Dinger
das, da. Das fand ich alles irgendwie, es hat da Spaß gemacht. In Open World wurde es irgendwann dämlich, weil man so dachte, warum? Also in einem magischen Schloss, dass da lauter Geheimnisse drin sind, bin ich absolut dabei. Aber dass jetzt hier im Wald irgendwie so dumme Nebengeschichten 5-mal passieren hintereinander, das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd.
Das Einzige, von dem ich mir nur wünschen würde, sie kämen davon weg, aber ich glaube, es ist ein illusorischer Gedanke, weil das auch dazugehört scheinbar, wenn man heute solche auch eher systemischen Open-World-Spiele macht, ist das Crafting. Und da habe ich mich schon gefetzt mit Dennis, der das Spiel für die GamePro getestet hat und großer Fan ist dieses Crafting-Systems. Ich würde mir wünschen, wir kämen weg von einem Spiel, das seine Motivation daraus schöpft, dass mein Rüstungswert um 5% steigt. Insbesondere noch, wenn es ja so ein magisches Universum sein soll. Also bei einem eher, ich sag mal, technischen Universum, auch wie bei einem Starfield, ist es okay, dann habe ich halt eine Waffe, die irgendwie 10 mehr Schaden macht. Aber gerade bei sowas Magischem, was ja auch in den Geschichten davon lebt, dass man besondere Gegenstände findet, die dir besondere Eigenschaften geben, ne? Der Mantel der Unsichtbarkeit und sowas, ne? Dass sie eher ihre Progression an solche Sachen knüpfen würden. Ne? Dann hast du halt irgendwie den Dolch der Silberzunge, der dich Charaktere überreden lässt, manchmal in Dialogen oder sowas. Also bestimmte Artefakte eher zu sammeln, als irgendwie diese typische, oh, es gibt Gegenstände in verschiedenen Qualitätsstufen, die deine Werte um ein paar Prozentpunkte steigern.
Das könnte ihnen die Welthaut auch wieder spannender machen, weil wenn sie auch beim Weltdesign zum Beispiel eher in ein Metroidvania-Design gehen würden, was sich in der Welt ja total anbieten würde, du kriegst halt ein neues Item, was dir bestimmte Türen öffnet, dann, das passt ja eigentlich perfekt zusammen.
Ja.
Eine Sache, die sie unbedingt ändern müssen, also das war tatsächlich, das hat mich so genervt, dieses Schlösserknacken-Scheiße. Also mein Gott, ich hab teilweise Räume gehabt, ein Türschloss, zweites Türschloss, Schloss für die Kiste. Sag mal, geht's noch? Das muss doch beim Design in irgendjemandem mal aufgefallen sein, dass das zu viel. Ich hatte ja auch ehrlich gesagt gehofft, dass man vielleicht wenigstens die Schlösser, wenn man die Stufe 2 von der Schlösserknackfähigkeit hat, dass man die Schlösser der Stufe 1 nicht mehr knacken muss. Weißt du, dass du immer nur noch die höchsten knacken musst. Aber dass dieses System so oft, und es hat sich ja auch vor allen Dingen nie geändert, das Spielsystem. Es war ja immer dasselbe. Sowas Dämliches.
Ja.
Das muss, sowas muss halt raus, finde ich. Und dafür, das wäre halt ideal für den zweiten Teil, weil da könnte man diese ganzen Sachen, die sich schon sehr anfühlen, wie von wegen, okay, wir haben diese eine Lösung, damit können wir jetzt eine ganze Menge machen eigentlich, weil wir müssen halt gucken, wir müssen auch die Technik machen, wir müssen die Grundlagen, wir müssen durchprobieren. Das sind alles Sachen, die man im zweiten Teil dann verfeinern könnte, wenn man nicht irgendwie ein komplett neues Studio draufsetzt, das alles wieder von vorne muss.
Ja.
Aber wo passiert denn sowas?
Ja, sowas kann es ja gar nicht geben. Das ist ja ein völlig utopischer Gedanke. Aber zum Glück schließen wir mit einem Happy End bei Dead Island 2. Ne, das ursprünglich von Techland ja weggewandert ist, nachdem die lieber Dying Light gemacht haben, hin zu Jaeger. Von Jaeger ist es dann weggewandert, weil sie es nicht hingekriegt haben. Zu Sumo Digital, die sich vorher schon jetzt nicht gerade mit Lob überschüttet gesehen haben lassen, wie auch immer. Für Crackdown 3. Ja, und von Sumo Digital ist es dann auch noch mal weitergewandert zu den inzwischen Deep Silver Dambuster Studios, die Homefront The Revolution gemacht haben. am 21. April ist es erschienen und es ist ein Happy End. Es ist absolut genau das, was man erwartet von einem Dead Island 2. Ne? Story pfeife ich drauf, ne? Ist alles egal eigentlich. Hauptsache, es sieht okay aus und man kloppt Zombies. Ohne Open World.
Aber die Charaktere sind gar nicht schlecht geschrieben. Ja. Also es gibt relativ viele Szenen, wo ich so dachte, ach, das ist für so eine Art von Spiel, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass mal so eine Art Dialog drin ist und dass auch so viel Dialog drin ist, die halbwegs solide geschrieben sind. Also gerade für so eine Art von Spiel. Also ich war total überrascht, auch von der erzählerischen Seite, jetzt vielleicht mal von der Hauptquest abgesehen. Das ist natürlich alles wieder Blödsinn. Aber so das kleine Zwischenmenschliche, das haben sie oft erstaunlich gut eingefangen. Und dann sieht's halt auch fantastisch aus, weil sie auch da, du merkst im Spiel von vorne bis hinten an, dass sie sich Grenzen gesetzt haben und innerhalb dieser Grenzen das Maximale rausgeholt haben. Und das tut dem so gut. Das heißt, auch die Areale sind ein bisschen kleiner, ja, aber dafür sind sie super detailliert. Es lohnt sich überall, sie hinzugucken. Die Charaktermodelle sehen fantastisch aus. Die Beleuchtung ist der absolute Wahnsinn, obwohl es nur die Unreal Engine 4 ist. Was heißt nur, ne? Aber ist zwar nicht dynamisch, aber auch da wieder, statt zu sagen, wir machen einen dynamischen Tag-Nachtwechsel rein und Wetter und so, was vielleicht was Cooles für einen dritten Teil wäre, weil das hat ja das Vorgängerspiel durchaus auch gehabt, also Dying Light 1. Haben sie gesagt, nee, wir machen halt für jedes Gebiet zwei Lichtsettings, Tag und Nacht oder Morgendämmerung und Tag. Und dadurch konnten sie aber künstlerisch so tolle Lichtstimmungen teilweise für diese unglaublich tollen, detaillierten Level machen, dass es einfach, also wir haben das gespielt und haben uns einfach oft an der Architektur erfreut. Mhm. Und das ist halt sowas von wegen, wir machen es ein bisschen überschaubar. Der Ansatz auch, sie haben ja ursprünglich mal gesagt, sie wollen wieder den Spaß in Zombie-Spiele reinbringen. Und also den Fun back into Zombies quasi. Und wenn man das jetzt mal, wenn man Dead Island 2 spielt und danach dann zu Dying Light 2 geht, was ein viel größeres Spiel ist, eine Open World hat, Tag-Nacht-Wechsel, Wetter und auch in manchen Bereichen auch noch mehr so grundsätzlich drin hat. Aber in Dying Light 2 zum Beispiel ist von seinem ganzen Setting unglaublich deprimierend. Die Zombies sehen alle grau-braun aus, weil die ja auch schon seit 20 Jahren da vor sich hinrotten. An denen kannst du kaum noch erkennen, wer die eigentlich sind oder waren. Und das ist ja der Fun bei Dead Island 2. In jedem Gebiet oder fast jedem Gebiet hast du auch andere Zombie-Typen, wo du halt noch siehst, die sind erst seit ein paar Tagen Zombies. Und natürlich laufen die noch in ihren, du hast die Polizisten-Zombies, du hast die irgendwie superreichen Zombies, du hast die Hipster-Zombies, du hast irgendwie die Bikini-Zombies. Also allein dieses Design der Zombies macht so einen Spaß, wer das, also was die mal waren, dass sie nicht einfach so eine graue Masse sind, sondern so durch ihren Look ein bisschen Charakter haben. Das ist schon richtig cool. Und dadurch hat es auch so eine gewisse Leichtfüßigkeit, die natürlich ein guter Gegenpol ist zu der unfassbaren Gewalt, die dargestellt ist. Also es ist jetzt nicht, dass man da nicht so denkt von wegen, oh, das ist jetzt voll fies. Das hat so eine humoristische Ebene. Ich kann verstehen, warum das ein USK 18 kriegt. Ja. Selbst mit Faust durchs Gesicht durch. Aber es ist auf so einem überdrehten, überhöhten Level für heutige Verhältnisse, vor 10 Jahren wäre es sicherlich völlig anders gewesen, aber dass es so künstlerisch überhöht ist, dass es eben nicht indiziert werden muss, meiner Meinung nach. Und diese Änderung in der USK-Version, okay, du kannst halt die Leichen in der deutschen Version nicht mehr weiter verstümmeln. Also wäre das dann noch zusätzlich, ja.
Ja, ich sag mal, in einer Zeit.
Also meine Welt ist dadurch nicht untergegangen. Und mir ist sowas in der Regel sehr wichtig, dass ich alles da machen kann.
Ja, in einer Zeit, in der es die X-Ray-Kills gibt in Mortal Kombat, kann man sowas wie Dead Island nicht verbieten. Also es geht einfach nicht mehr. Die Zeit, man muss ja sagen, zum Glück, ne, so diese über. Ich bin selber kein Freund von Spielen, die so sehr auf Gewalt zentral setzen, aber gleichzeitig die dunklen Zeiten, wo, wenn man irgendwie auch nur rotes Blut gesehen hat, die Spiele schon auf dem Index waren, die sind zum Glück vorbei. Und man muss auch dazu sagen, Dead Island 2 ist ein Beispiel dafür, wie man die Erwartungen übertreffen kann, ohne dabei überambitioniert zu sein. Ne, weil du hast es ja gesagt, ne, sie haben es zusammengeschrumpft, sollte ursprünglich ein Open-World-Spiel werden. Sie haben jetzt dann gesagt, nee, vielleicht auch aus diesem Ding heraus, naja, lass es uns wenigstens irgendwie zu einem guten Ende bringen. Ja, aber es ist ja auch die richtige Motivation, lieber ein Ende mit Schrecken, und in dem Fall ist es ja nicht mal Schrecken, als dann Schrecken ohne Ende. Und haben es halt linearer gemacht. Und damit haben sie ein Spiel entwickelt, das sogar die Erwartungen des Publishers übertroffen hat. Also sie haben 1 Million Exemplare schon verkauft in der ersten Woche. Das war der erfolgreichste Launch, den Koch Media, beziehungsweise Playon, ne, wie es nach der Umbenennung heißt, jemals hatte. Im ersten Monat waren es schon über 2 Millionen verkaufte Exemplare von Dead Island 2. Embracer, der Publisher, der aktuell ja auch finanzielle Schwierigkeiten hatte, der Personal entlassen musste, nachdem sie einerseits irgendwie einen Deal nicht abschließen konnten, also einen Übernahmedeal, den sie vorhatten, andererseits aber auch selber gesagt haben, sie sind nicht glücklich mit der Qualität ihrer Spiele. Ne? Und das ist immer schlecht, gerade wenn man so wie Embracer sehr schnell wächst, braucht man ja Investoren, die das finanzieren. Und wenn die Investoren dann sagen, ja, aber ihr macht doch irgendwie Spiele, die halt, also ich mache Elex 2 schön und gut, aber ne, geht's nicht bisschen, also ein bisschen besser verkaufen wäre schon gut, um eure Kredite zurückzahlen zu können. So. Deren Erwartungen wurden übertroffen und sie haben sogar gesagt, dass es richtig war, dem Studio auch nochmal den Feinschliff zu geben. Sie haben es ja nochmal verschoben gehabt von Februar auf April dieses Jahr, einfach damit die Qualität sichergestellt ist. Und man will das auch als Musterbeispiel nehmen in Zukunft bei der Entwicklung von Spielen und dafür zu sorgen, dass sie ordentlich rauskommen. Gut.
Und es lief ja auch, also es lief butterweich, es hat überhaupt keine technischen Probleme. Klar, ein bisschen Bugs hat es ein bisschen drin gehabt, aber alles auf einem Level, wo ich sage, das sind ist Normallevel. Kein Spiel kommt ohne Bugs raus. Das geht nicht. Oder also halte ich für relativ unwahrscheinlich. Dafür sind sie zu komplex und das ist seit 30 Jahren so. Das ist nicht weiter schlimm. Aber es war nichts dabei, was irgendwie das Spielerlebnis in irgendeiner Weise spürbar beeinflusst hätte. Und es gibt vor allem für, falls sie jetzt schlau genug sind, das Spiel bei Dambuster zu lassen und möglichst sich vielleicht darum kümmern, dass dieses Team sich auch nicht zu sehr ändert in der Zeit. Also, dass möglichst dieselben Leute, weil Studio ist ja nicht gleich Studio, haben wir ja bei Redfall gesehen, dieses Studio nicht zu sehr ändert. Wenn sie das schaffen, dass dieses Team mit den Erfahrungen jetzt halt einen dritten Teil machen kann und da natürlich bei bestimmten Sachen größer denkt. Also zum Beispiel entweder die Level wieder größer machen, mehr Level machen, oder vielleicht doch wirklich in Richtung Open World gehen, vielleicht Fahrzeuge wieder zurückbringen, weil das ist ja auch durchaus ein Teil gewesen von Dead Island, den man ein bisschen aufgreifen könnte. Tag-Nacht-Wechsel, Wettersysteme und solche Sachen, das könnte man jetzt ranbauen. Muss man auch behutsam sein, dass man halt, dass das Spiel halt immer noch funktioniert. Aber sie sind in einer so unfassbar guten Ausgangslage, weil es kam auch gut an. Es kam nicht, also so vom Feedback her, es kam nicht übermäßig gut an. Also viele sind, also es hat zum Beispiel in der Wahrnehmung nicht ein Dying Light 1 geschlagen. Aber ein Dying Light 2, da wurde durchaus drüber gesprochen, dass Dead Island 2 nicht eigentlich sogar das bessere Spielerlebnis ist. Es ist kürzer. Wenn Dead Island 3 kommen würde, müsste es wahrscheinlich wieder länger werden. Also in Richtung, sollte wahrscheinlich mindestens so in Richtung vielleicht so 40 Stunden sein, weil es schon ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen zu kurz insgesamt gewesen, auch um seine Geschichte auszuleben. Es kommen ja noch 2 Story-Erweiterungen, so ist ja nicht. Aber es ist alles relativ klar definiert dafür, wie man einen sehr coolen dritten Teil machen könnte. Nur eine Sache sollten sie sich vielleicht echt nochmal überlegen, diese komischen Immunitäten. Also mich hat das so fertig gemacht, dieses mit dem, ich habe jetzt eine Feuermod auf meiner Pistole drauf und der Feuerwehrmann ist halt jetzt immun gegen Pistolentreffer. Obwohl ich ihm ins Gesicht schieße, wo er keinen Helm und kein Nichts hat. Also, nee. Also, ich verstehe den Gameplay-Ansatz dahinter, aber die Umsetzung funktioniert
einfach nicht. Feuerwehrmann, das immun gegen Feuer, ist doch klar.
Albern.
Ist logisch.
Das ist halt affig. Ja. Okay. Aber ja, ich muss auch sagen, ich habe in diesem ersten Halbjahr, ich habe lange nicht mehr ein Spiel gehabt, wo ich so Spaß auch mit der Welt hatte und einfach mir das gerne angeschaut hatte. Und aber selbst die Feuerwaffen haben sich irgendwie auch ganz, ganz cool angefühlt. Also auch allein, dass da Feuerwaffen drin waren, das fehlt mir einfach in Dying Light 2. Nur Nahkampfwaffen ist mir dann doch nach einer Weile ein bisschen zu wenig. Auch dass einfach durch diese kleineren Locations mehr Abwechslung drin war in den Locations an sich. Tolles Spiel. Also wirklich ein tolles Spiel.
Mir bleibt an dieser Stelle nichts weiter, als zu sagen, bitte hört nicht auf Fritz, sondern macht einfach wieder dasselbe Spiel, nur also ohne Open World und sonst andere Ambitionen. Sonst sitzen wir in ein paar Jahren
gar nicht,
wieder
dass
hier.
Ja, das stimmt auch wieder.
Und sagen
ich
so,
will ja gar nicht, dass es Open World wird. Aber also ich hätte, also Wetter, glaube ich, fände ich ganz cool. Wenn ein bisschen so Wettermäßig. Tag-Nacht-Geschichten brauche ich gar nicht in Einzellevel. Wenn sie bei diesen Einzellevel bleiben würden, dann bräuchte ich es gar nicht unbedingt. Da wäre halt Wetter, zumindest in manchen Gebieten mal ganz gut. Einfach, weil es von der Atmo natürlich was bringen kann. Und Gegnervielfalt. Also so nett das ist, dass man die Zombies irgendwie mit den unterschiedlichen Arten von Zombies, aber die Mega-Zombies, das hatte sich dann relativ schnell ein bisschen verbraucht. Aber so grundsätzlich, also das ist schon eine echt starke Grundlage für so eine durchwachsene Geschichte am Ende doch eigentlich. Ne? Also wenn man sich überlegt, von wo das kommt, das kann man den Dembaster Studios selbst jetzt vielleicht gar nicht unbedingt vorwerfen, weil die haben das mehr oder weniger als neues Projekt dann gestartet und wie ein normales Spiel entwickelt. Aber es hat ja doch diesen Schatten mitgenommen von der Geschichte davor. Ja, ja. Obwohl das wahrscheinlich auf die Entwicklung selbst bei Dembaster Studios gar nicht so einen großen Einfluss hatte. Also die haben ja nicht irgendeinen Code von früher genommen, die haben nicht irgendwelche Ideen aus dem Alten genommen, sie mussten nichts reparieren, was ein anderes Studio ihnen halb vor die Füße gelegt hat. Sie haben einfach von vorne angefangen. Also sie haben einfach ein Spieldesign. Ne? Und das ist cool geworden. Ja.
Ein Happy End für die Sorgenkinder. Ja, zumindest für einige davon hier bei uns.
Ja, ja. Mich wundert, ehrlich gesagt, rückblickend, dass wir zum Beispiel auch sowas wie Atomic Heart oder Redfall, also ein paar von den doch teilweise umstrittensten und mit Redfall ja auch einer der größten Reihenfälle, dass wir die gar nicht als Sorgenkinder drin
also doch,
hatten wir die vorher mal?
Doch, Atomic Heart hatten wir schon mal, aber das sollte ja, das war ja auch schon mal, ich glaube 2018 oder sowas, ne? Weil das ist ja auch uralt. Ja. Und bei Redfall war, glaube ich, auch ein bisschen unser Gedanke, naja, da erwartet ja auch fast niemand was davon. Ne? Ah, okay. Also es geht ja auch immer um Spiele, die an die man eine gewisse Erwartung hat und die auch gar nicht schlecht werden müssen, ne? Das muss man auch immer dazu sagen.
Ja, ja.
Wo wir aber einfach Sorgen haben, vielleicht auch einfach nur, dass sie keinen interessieren. Und ich sage mal so, wenn wir die Fortsetzung aufnehmen über die Sorgenkinder des nächsten Halbjahres, dann sind da einige Kandidaten dabei, von denen ich auch sage, vielleicht ist das Interesse auch einfach noch nicht da, um sie erfolgreich zu machen. Und es ist eins dabei mit Zombies. Aber das sehen wir ein andermal.
Da bin ich mal schon gespannt. Also in der nächsten Folge hier unserer Sorgenkinder geht es dann in die nächsten 6 Monate. Das war unser Rückblick auf die ersten 6 Monate diesen Jahres. Ja, war wieder eine schöne Nummer, wieder viel zu lang geworden als geplant, aber es
Wir machen mal ein neues Format, das heißt Sorgenkinder-Videos, wo wir über Videoformate reden, wo wir Sorgen haben, dass sie immer viel zu lang werden. Ich sagte, da fallen mir mehrere ein.
Ja.
Macht's gut.
Das war's von unserer Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.